Der vierte Vortrag des heutigen, ja, nicht mehr vormittags, kommt von Fabian Torns. Ein Einblick hinter die Kulissen des Linux Professional Institute, beziehungsweise eines Teils davon offensichtlich. Wir sind gespannt, auch was Sie so gegen das Suppenkoma hier aufzubieten
haben. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich gebe mein Bestes, dass ihr nicht einschlaft. Dann erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch für das interessiert, was wir auf learninglpi.org so machen, beziehungsweise wie wir es dahin bekommen, wo ihr es eventuell seht. Das soll unser Vortrag, unser Thema für heute sein. Ganz kurz, das LPI, ich vermute, wenn ihr euren Weg hierher gefunden habt, werdet ihr es irgendwo schon mal gesehen haben. Wir sind eine Zertifizierungsorganisation, das heißt, wir haben eine Reihe von Tests, die man ablegen kann, in der wir Linux-Wissen prüfen, mittlerweile auch in einigen angrenzenden Bereichen freier Technologien, und wer in diesen Prüfungen ein gewisses Wissen darlegt, bekommt von uns ein Zertifikat, das man dann zum Beispiel für Bewerbungen, für Projektakquisen und ähnliche Themen nutzen kann. Wir sind ein kanadisches Non-Profit, sind Membership-based, das heißt, man kann, wenn man so ein Zertifikat hat, Mitglied im LPI werden, damit auch Einfluss darauf nehmen, wie sich die Organisation entwickelt. Und ja, eine der Personen, die daran mitwirken, bin ich im Bereich der Produktentwicklung. Eigentlich wäre ich heute hier zusammen mit meinem Kollegen Markus Würz, der kann heute leider nicht hier sein, aber ich denke mal, er ist uns zugeschaltet. Markus, viele Grüße. Insofern denkt ihn euch mit bei uns hier vorne. Wir machen in der Produktentwicklung diverse Dinge im LPI. Zum einen unsere Prüfungen, das heißt die Lernziele, die Prüfungsinhalte, diverse Plattformen, die darin involviert sind, und eben auch diese Plattform learninglpi.org. Das Ganze machen wir im großen Stil. Ein, zwei Folien zu dem, was so der Scope vom LPI ist. Wir haben eine große Menge Zertifikate ausgeliefert, wir haben eine große Menge zertifizierte Personen verteilt über die gesamte Welt. Es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll Länder, in denen es niemanden gibt, der ein Zertifikat von uns hat. Wir haben Prüfungen in 9 Sprachen und die Lernmaterialien in noch viel mehr Sprachen. Und das wird ein ganz wesentlicher Aspekt sein heute, wie wir das hinbekommen. Thematisch haben wir eine ganze Menge von Dingen. Wir haben diesen Essentials Track, das ist dieser untere Bereich, wo wir im Prinzip Einstiegsprüfungen haben. Und gerade in diesem Essentials-Bereich haben wir halt eine sehr hohe didaktische Komponente, weil das eben Dinge sind, die in Schulen, die in Universitäten genutzt werden, um eben absolute Neulinge in diese Themen einzuführen, wie eben Sicherheit, wie Web-Development, wie Linux-Essentials. Anfang April wird es Open-Source-Essentials geben, hier ist es schon mit drin. Und gerade in dem Bereich haben wir eben ganz besondere Anforderungen darin, wenn es darum geht, dieses Wissen überhaupt erstmal zu vermitteln und Menschen einen geordneten Einstieg in diese Themen zu geben. Und genau das ist das, was wir mit learninglpi.org machen möchten. Wir haben auf learninglpi.org Lernmaterialien. Im Moment sind es diese 4, die ihr hier seht. Bald kommt Nummer 5 dazu. Nummer 6 ist auch in Arbeit. Das ist so ein Projekt, an dem eine ganze Menge Dinge laufen. Ihr seht unten noch einige Zahlen. 65 Menschen, die Inhalte beigetragen haben dazu. Also es ist ein großes Projekt mit Leuten von überall auf der Welt. Wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann seht ihr hier auch, welche Sprachen wir haben, wo es eben nicht nur Englisch ist, sondern wir haben hier eine ganze Reihe diversester Sprachen. Wir haben noch einige weitere, an denen wir arbeiten. Und das ist eine ganze Menge Arbeit, diese Inhalte zu erstellen, in diese ganze Form zu bringen, zu übersetzen und das auszuliefern. Warum haben wir damit angefangen? Prinzipiell, wenn man so eine Prüfung machen will, muss man sich natürlich vorbereiten. Man sollte wissen, was da gefragt wird. Das ist, je nachdem, welche Prüfung, das ist mal mehr oder mal weniger einfach. Insbesondere neue Prüfungen sind ein Problem. Wenn es also neue Prüfungen gibt, gibt es noch nicht unbedingt Bücher dazu. Ist so schwierig, im Internet vernünftige Materialien zu finden. Es gibt zwar Sachen, die haben eine große Bandbreite in ihrer Qualität, in ihrer Vollständigkeit. Und gerade in diesen ersten Leveln kann man den Menschen nicht zumuten, diese Sachen selbst zusammenzusuchen. Jemand, der absolut neu in so einer Thematik ist, den kann man nicht damit konfrontieren, hey, google dir das halt zusammen. Das heißt, man muss es irgendwie sortieren, man muss es in einer gewissen Art darlegen und idealerweise in einer Art, die eben auch für Unterrichtssituationen geeignet ist. Und das ist eben nochmal eine andere Sache. Als Lehrer hilft mir nicht unbedingt ein 100-seitiges Textbuch, als Lehrer brauche ich Aufgaben. Ich brauche etwas, womit ich eine gewisse Reflexion erreichen kann. Und das ist eben eine Anforderung, die viele Partner im LPI an uns herangetragen haben. Und daher kam die Motivation, dass wir eben gerne nicht als Konkurrenz, sondern ergänzend zu dem, was es bereits an offenen Materialien und Büchern gibt, etwas anbieten möchten. Wir haben dann dieses Projekt learninglpi.org aus der Taufe gehoben, mit dem Ziel, Materialien zu erstellen, die sowohl für das Selbststudium als auch für das Vermitteln von den Inhalten zielgerichtet auf unsere Prüfungen gedacht sind. Daraus ergibt sich eine gewisse Implikation für die Gliederung, die diese Inhalte haben, für die Gewichtung, die die einzelnen Bereiche darin haben und auch für die Art, wie wir damit umgehen. Wir lizenzieren diese Inhalte unter einer Creative By NCND Lizenz, also man muss sagen, von wo sie kommen. Abgeleitete Werke lassen wir nicht zu und der kommerzielle Einsatz bedarf einer besonderen Absprache mit dem LPI. Bedeutet aber, jeder kann diese Inhalte auf learninglpi.org für eigene Zwecke nutzen. Und wer sie zum Beispiel im Rahmen von Trainings nutzen möchte, der ist eben darauf angewiesen, eine Partnerschaft mit dem LPI einzugehen, um zum einen die passende Lizenz zu bekommen und, ich werde euch nachher zeigen, wie wir das machen, vielleicht sogar sein Logo in den Materialien drin zu haben, die es dann am Ende gibt. Die Materialien, die wir erstellen, sind gegliedert in einzelne Lektionen. Wir werden gleich sehen, wie die aussehen. Und jede dieser Lektionen folgt einem ganz genauen Aufbau. Wir haben immer, das ist der größte Teil, Erläuterungen, die erstmal erklären, worum geht's eigentlich? Wie sieht das Ganze inhaltlich aus? Dann haben wir Übungen. Zum einen geführte Übungen, die sind meistens so gebaut, dass man mit dem, was man in der Lektion gelernt hat, diese Übungen lösen kann. Der zweite Teil sind sogenannte offene Übungen, wo man meistens drüber hinausgehen muss. Man muss noch ein bisschen Recherche treiben, man muss irgendwas ausprobieren. Es ist nicht ganz offensichtlich. Das ist ein Werkzeug, was insbesondere in Unterrichtssituationen unfassbar wichtig ist. Als Lehrer hat man oft, oder als Lehrerin, die Situation, dass man eine sehr heterogene Gruppe hat. Und dann sind da eben Leute, die sind mit der Aufgabe fertig, wenn jemand anders noch den Bleistift sucht. Und für diese Konstellation ist es eben sehr nützlich zu sagen, wir haben diese geführten Übungen, die ein garantiertes Erfolgserlebnis für jeden bieten, und die offenen Übungen, die man dann eben beliebig nutzen kann, um diejenigen zu unterhalten, in Anführungszeichen, die damit fertig sind. Es gibt für jede Lektion eine Zusammenfassung und auch Lösungen. Und diesen Aufbau, den haben wir eben in jeder einzelnen Lektion, die wir für unsere Materialien haben. Die einzelnen Lektionen an sich sind eigenständig und sie kommen von verschiedenen Personen. Das heißt, wir haben jetzt nicht ein oder zwei Leute, die so ein komplettes Prüfungstextbuch runterrocken, sondern wir haben sehr viele verschiedene Beitragende, was es mitunter schwierig macht, das Ganze zu koordinieren. Wir erstellen die Inhalte zunächst in Englisch, das ist unsere Arbeitssprache, in der wird das Ganze verfasst, in der wird das Ganze lektoriert und auch qualitätsgesichert und dann übersetzen wir das. Genauso folgt auch jeder Fluss von Änderungen von wir fixen es im Englischen, bringen es dann in alle Übersetzungen und veröffentlichen das Ganze dann. Wir veröffentlichen Dinge meistens, wenn sie fertig sind. Wir haben also jetzt nicht eine harte Versionierung, wo wir sagen, irgendwie jeden ersten Montag im Monat gibt es einen Release, sondern wir sind da recht flexibel. Und wir veröffentlichen das eben auf einer Website und als PDF-Dateien. Im Zuge dessen gibt es eine ganze Menge Herausforderungen, die wir lösen mussten. Das Ganze ging eben erstmal einfach damit los, sehr viele Leute, die an den gleichen Inhalten arbeiten, überhaupt koordinieren zu müssen. Es ging darum, dass wir in Form von dieser Koordination auch das Lektorat und die Qualitätssicherung irgendwie mit berücksichtigen müssen, dass wir zahlreiche Übersetzungen haben, in die wir eben auch Änderungen wieder reinpropagieren müssen und dass wir eben aus diesen ganzen Dateien und diesen ganzen Artefakten, die dabei rausfallen, am Ende wieder ein Buch, eine Website haben wollen, die idealerweise in sich konsistent wirkt. Fragen? Von mir aus können wir Fragen gerne machen. Ich wiederhole die Frage. Nils.
Kann man auch Änderungen oder Fehlerreports in nicht englischer Sprache abgeben bei euch?
Ja, wir haben ja eine große, also die Frage war, ne, ob man quasi auch Fehlerreports in allen Sprachen akzeptieren. So werden wir die verstehen, ja. Wenn wir das mit DeepL in ein Format kriegen, in dem wir das nachvollziehen können, ja. Wir freuen uns natürlich immer, wenn bei Fehlermeldungen ein Vorschlag ist, was wir tun könnten. Ne? Also eine konkrete Formulierung, schreibt es so, dann ist es richtig. Aber wir freuen uns über jeden Hinweis auf alles. Und wenn wir das irgendwie verständlich kriegen für uns, gucken wir uns das natürlich an und gucken, dass wir das repariert bekommen. Genau, die Fehlermeldungen werden intern nicht unbedingt ins Englische übersetzt, das war die Frage, aber die Lösungen werden ins Englische übersetzt. Der Weg ist immer, wenn wir einen Fehler bekommen, wir reparieren ihn erst im Englischen. Das ist einfach Teil von diesem Workflow, dass wir das irgendwie handhabbar machen. Wir fixen erst das Englische und danach taucht das dann in den Übersetzungstool für die verschiedenen Sprachen auf, wird da dann eben von den jeweiligen Übersetzern nochmal kontrolliert und wird dann eben weitergegeben. Das ist bei fachlichen Fehlern. Bei sprachlichen Sachen muss man immer genauer gucken. Betrifft das jetzt nur das Englische? Ist da vielleicht einfach nur in der Übersetzung was unglücklich formuliert, was man einfach ausgehend von dem Original anpassen könnte? Das sind aber Dinge, die der Markus koordiniert und dann eben gegebenenfalls den Kontakt zu den einzelnen Übersetzern, Übersetzerinnen sucht, um eben zu sagen, hey, ist das ein Problem, was wir upstream haben? Ist das was, was einfach in dem einen Dokument liegt? Mhm. Und wenn wir eben solche Bug-Reports bekommen, dann, wie eben besprochen, versuchen wir die möglichst schnell wieder in die Welt zu bringen. Wenn wir uns diesen Workflow nochmal angucken, dann haben wir eine ganze Reihe von Herausforderungen, denen wir irgendwie begegnen müssen und für die wir passende Tools brauchen. Wir müssen es irgendwie hinbekommen, Inhalte zu erstellen, also überhaupt erstmal die Lektion zu schreiben. Wir müssen die intern weitergeben, also von der Autorin zum Lektor zur Qualitätssicherung. Wir müssen die Inhalte übersetzen. Wir müssen die Inhalte so aufbereiten, dass wir sie vernünftig darstellen können. Wir müssen das Ganze ausliefern können, sodass es eben zum Beispiel im Internet verfügbar ist. Und wir müssen auf Änderungen relativ zügig und verlässlich reagieren können. Und für all diese 6 Punkte, die ihr hier seht, haben wir uns Tools rausgesucht, allesamt freie Software, und haben die eben in einer Weise kombiniert, dass wir damit genau diesen Anforderungen gerecht werden können. Und welche Tools das sind und wie die aussehen, das möchte ich euch heute zeigen. Wenn man das Ganze mit vielen Buzzwords füllen möchte, gibt es diesen wunderbaren Begriff multilinguales Single Source Publishing für Web und Print. Also wenn wir Marketing machen würden, hätte ich das drauf geschrieben. Ne? Das ist quasi so den Anforderungen, denen wir damit begegnen. Ich würde mit euch gerne heute, wie gesagt, euch diese Tools zeigen. Und mit zeigen meine ich wirklich zeigen. Das heißt, wir würden die quasi zweimal durchgehen im Laufe der nächsten Stunde. Zum ersten Mal mit einem Minimalbeispiel, wo ich euch einfach einmal so ein bisschen Kontext geben möchte. Was sind das für Tools? Wie ticken die? Bezogen auf den Aspekt, den wir hier brauchen. Die meisten dieser Tools können viel, viel mehr. Ich habe mir das rausgepickt, was wir genau für diese Zielsetzung benötigen. Und wenn wir die Zeit noch haben, würde ich danach mit euch gerne einen echten Fehler fixen. Wir haben nämlich tatsächlich einen Bug-Report und wir haben einen tatsächlich für heute zurückgehalten, den ich mit euch dann gemeinsam reparieren würde. Und dann würden wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass der tatsächlich dann auf learninglpe.org gefixt ist heute. Ich muss dazu sagen, normalerweise macht das Markus. Keine Garantie, wenn das hier explodiert, ja, dann muss ich mich bei Markus ganz schrecklich dort entschuldigen, wenn ich das jetzt kaputt mache. Ich hoffe, es passiert nicht. Ich gebe mein Bestes. So, das erste Tool, Inhalte. Die ganzen Dinge, die wir auf learninglpe.org verfassen, bauen, verwalten wir in einem Format, das sich ASCII-Doc nennt. Wer von euch kennt das? Okay, ich sehe einige Hände, nicht alle Hände. Prinzipiell, ASCII-Doc ist ein Markup-Format. Das sind ganz simple Textdateien, in denen man mit wenig Aufwand, mit einigen besonderen Sonderzeichen, Texte einbauen kann. Und ich habe hier mal die Referenz aufgemacht. Hier sieht man, ne, also ein ganz einfacher Absatz, sieht zum Beispiel so aus. Und wenn ihr hier jetzt an der Seite guckt, dann sieht man eben, was man in ASCII-Doc alles machen kann. Zum Beispiel kann ich hier Überschriften einfügen, ich kann da mal so ein Listing einbauen. All solche Dinge kann ich damit machen. Und ich würde mit euch gerne tatsächlich einfach mal sagen, wir können ja mal eine ASCII-Doc-Datei schreiben zusammen. Das heißt, ich mache uns mal ein Verzeichnis, Lernmaterial 1, da gehe ich rein und mache eine Datei, die nenne ich mal content.en.adoc. Ihr seht schon, ich habe ja jetzt reingeschrieben, dass das Englisch ist. Ich habe die Sprache reinkodiert. Das wird nachher noch wichtig. Jetzt machen wir das vielleicht ohne Raute im Dateinamen. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel reinschreiben, dass hier vorne ist ein Titel. Wir haben sogar ein Listing, ne? Haben wir gleich 2 Markup-Elemente, wir haben eine Überschrift und ein bisschen Code. Wir löschen mal das Root-Verzeichnis, so wie man diese Aussage missverstehen könnte. Ne? So, das wäre jetzt zum Beispiel so eine kleine ASCII-Doc-Datei mit einer Überschrift. Und ich glaube, hier fehlt jeweils noch ein Minus und ein Befehl dran. Es ist also relativ übersichtlich erstmal, was wir hier haben. Ne? Jetzt kann ich diese Datei nehmen und kann die mit einem Tool namens passenderweise ASCII-Doc, beziehungsweise ASCII-Doc, wenn man es denn richtig schreiben würde, den ASCII-Doctor, der kann das für mich umwandeln. Ich führe das einmal aus und ihr seht, jetzt ist ja wie von Geisterhand eine HTML-Datei erschienen. Die gucken wir uns mal an. So. Sieht vergleichsweise nett aus, ne? Für die paar Zeilen Text. Ich habe mal eine Überschrift, das Listing, das ist auch schon in der passenden Schrift hier unten drin. Das kann man natürlich alles ganz wunderbar stylen. Ne? Also wenn ich mir jetzt ein richtiges Style-Sheet mache, dann ist das in meiner Firmenfarbe, meiner Firmenschrift und sieht noch viel schöner aus als dieser ganz simple erste Versuch. Aber es ist durchaus vorzeigbar. Das zweite, was wir hiermit machen können, ist, dass wir mal versuchen, daraus eine PDF-Datei zu machen. Dazu ruf es ein kleines bisschen verquer auf, gibt es ein Tool, das sich ASCII-Doctor-PDF nennt. Und auch den lasse ich einfach mal auf die Datei. Ich habe nichts konfiguriert. Das ist wirklich so, wie das Ding quasi out of the box funktioniert. Das Ding lasse ich jetzt einmal hier drauf los. Und wenn wir jetzt mal gucken, dann habe ich auch eine PDF-Datei. Und tatsächlich, Sieht auch die gar nicht so schlecht aus. Ne? Jetzt habe ich hier quasi meinen ersten Inhalt. Aber ich habe es geschafft, aus einer Quelldatei zwei Zielformate zu rendern. Und das ist, wenn ich eben dieselben Inhalte fürs Web aufbereiten möchte und für einen Druck aufbereiten möchte, eine krass wichtige Herausforderung. In beiden Fällen könnte man jetzt versuchen, aus diesen Quellformaten quasi weiterzuarbeiten. Sowohl dem ASCII-Doktor kann ich jetzt eine Theme mitgeben. Ich zeige euch nachher das LPI-Theme, wie es aussieht, dass das eben vernünftig gestylt wird und eben auch für den ASCII-Doktor mit passenden CSS-Dateien, dass man sich das Ganze zurechtmacht. Und das ist quasi so die Art, wie diese ganzen Lektionen aussehen. Und ich habe vorhin mal durchgezählt, aktuell besteht learninglpi.org aus ungefähr 3300 ASCII-Doc-Dateien, die nicht unbedingt klein sind. Ne? Also das ist eine Menge Holz, was wir da haben. So. Das ist also erstmal das, was wir mit ASCII-Doc an dieser Stelle hinbekommen. Der ASCII-Doktor selbst ist in Ruby geschrieben, mit dem kriegen wir eben diese diversen Zieldateien. EPUB kriegt man damit übrigens auch raus, das ist in Arbeit, dass wir das damit generieren können. Das Ganze ist unter einer MIT-Lizenz, das kriegt ihr also ja, als freie Software und könnt das, wenn ihr möchtet, für eigene Zwecke nutzen. Und ihr seht hier unten, ich habe euch auch die beiden URLs rausgeschrieben, ASCII-Doc.org, da habt ihr eine relativ nette Referenz dafür, ASCII-Doctor.org, da kriegt ihr die Tools her. Und falls ihr euch am Ende entscheidet, dass ihr unbedingt gerne bei learninglpi.org mitmachen möchtet, wir haben sogar einen Style-Guide, da sind die wichtigsten Sachen auch nochmal drin. Ja? Den kriegt ihr aber nur, wenn ihr mitmacht. Also insofern, das habe ich schon gespoilert, worauf ich hinaus wollte mit diesem Talk. Ne? Genau, das ist so das Ziel. Und das, was wir eben machen, alle Inhalte, die wir auf learninglpi.org haben, die verwalten wir in ASCII-Doc-Dateien, weil das eben zum einen ein sehr eingängiges Format ist. Das heißt, das kriegen wir auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie XML runterschreiben würden, beigebracht. Das sind also wenige Markup-Dinge, die wir wirklich benutzen. Und ihr habt eben gesehen, man kann das super leicht weiterverarbeiten. Ich komme mit ganz wenigen Schritten zu HTML-Dateien, zu PDF-Dateien. Das heißt, diese Dateien, die sind ein super Ausgangspunkt für diesen ganzen Workflow, den wir dann hinten dran gepackt haben. Noch eine Frage, ja?
Mir fallen noch ganz viele ein, also so ist es nicht. Habt ihr mal probiert, von anderen Formaten etwas in ASCII-Doc rein zu importieren? Oder habt ihr gesagt, das fangen wir gar nicht erst an, weil es ein Fass ohne Boden ist oder sowas?
Genau, also wir sind tatsächlich von Anfang an auf ASCII-Doc gegangen. Wir haben uns initial einige andere Formate angeguckt. Die hatten aber alle die Eigenschaften, sie sind textbasiert, damit wir sie versionieren können und eben auch vernünftig übersetzen können. Und unser Eindruck war, dieses Markup kriegt man Leuten relativ leicht vermittelt. Das ist eine Sache von einer halben Stunde, um sich das anzugucken und vielleicht eine Stunde oder zwei üben, dann geht einem das locker flockig von der Hand. Das ist keine hohe Hürde. Und zugleich macht es das für uns so viel einfacher, dass wir eben unser definiertes Markup da drin haben. Wenn man das aus irgendeinem normalen Text, grafischen Text, also keine Ahnung, OpenOffice, LibreOffice, sowas rausziehen würde, bedarf das massiver Nacharbeit. Und auf der anderen Seite macht man diese, also zumindest unsere Erfahrung, so wie wir es getestet hatten damals. Mag sein, dass das heute besser ist. Aber wenn sich jetzt jemand die Mühe macht, in LibreOffice die ganzen Dinge von Hand auszuzeichnen, dann kann er da auch zwei Backticks in der Textdatei drumherum setzen und sieht letztlich das Gleiche. Aber wir sind eben auch in einer privilegierten Situation, wir sind auf der grünen Wiese, wir erstellen diese Inhalte neu. Wir haben keine hohe Legacy, die da mit drin ist. Wenn man Sachen hat, die man in so einen Workflow übernehmen möchte, müsste man sich tatsächlich angucken, wie man das am besten integriert. Da mag es verschiedene Wege geben. Also gerade wenn man viele Legacy-Dokumente hat, ist es vielleicht auch ein Punkt zu sagen, ich kombiniere das. Es muss ja nicht alles ASCII-Doc sein. Wenn ich vielleicht irgendwie Markdown habe, komme ich damit auch zu HTML, ob man das gut findet oder nicht. Aber für uns ist der Punkt, wir haben das nie wirklich in Erwägung gezogen. Wir machen ASCII-Doc. Punkt. Die Frage ist, was mache ich, wenn ich jetzt auf großen Legacy-Dateien wie zum Beispiel Word-Dateien sitze? Eine direkte Antwort auf die Frage habe ich nicht. Man müsste sich tatsächlich angucken, wie kriegt man das exportiert? Und dann ist eben auch immer die Frage, wie viel Markup muss ich mit rausnehmen? Das hängt ja auch immer sehr davon ab, sind das jetzt Dateien, die semantische Auszeichnungen haben? Sind das Dateien, die hardcodierte Auszeichnungen haben? Das ist was definitiv weiterer Investigation bedarf, gerade wenn man eben Auszeichnungen mitnehmen möchte. Nein, gemacht, nein, die Frage war, haben wir es gemacht? Nein, bisher nicht. Wir haben mit ASCII-Doc gestartet und sind bisher sehr glücklich damit. Insofern, da habe ich keine abschließende Antwort auf die Frage. Worauf ich aber eine Antwort habe, wäre die Frage, wie kriegen wir diese Dateien eigentlich von A nach B? Jetzt habe ich mich hingesetzt und habe meine grandiose Datei geschrieben, ne, ihr wart dabei, jetzt möchte ich die gerne irgendwie zum LPI senden, damit die veröffentlicht werden kann. Dazu nutzen wir ein Tool namens Git, das die meisten von euch kennen, oder? Wer kennt Git? Okay, fast alle Hände, aber nur fast. Deshalb würde ich sagen, dann wollen wir es einmal in Git verpacken, die Datei. Wir machen das einmal, ja? Wir haben beim LPI eine sogenannte GitLab-Instanz. GitLab ist ein Tool, in dem man solche Datensammlungen im Prinzip ganz gut verwalten kann. Und ihr seht, ich habe hier mal für die Chemnitzer Linux-Tage so einen Datentopf vorbereitet. Dann mache ich mal ein neues Projekt. Das ist erstmal leer. Und dann nennen wir das mal Material 1. Ne? Ich benenne das Ganze gleich auch nochmal um. Ich hätte da gerne erstmal nichts drinnen. So. Und jetzt seht ihr, ich habe hier ein Projekt und es müsste leer sein. Irgendwo steht bestimmt auch, dass es leer ist. Jetzt kann ich hier drüben sagen, dass ich bereits Inhalte habe, die ich hier gerne reintun würde. Das erste, was ich damit mache, ist dieser Befehl git init. Den kann ich jetzt quasi hier drüben in dem Verzeichnis mit meiner ASCII-Doc-Datei. Ich benenne das Ganze noch einmal richtig um, dann ist es konsistent. Den kann ich hier drin ausführen. Und jetzt habe ich hieraus aus diesem Verzeichnis quasi ein sogenanntes Git-Repository gemacht, in dem ich Inhalte verwalten kann. Und ihr seht, der hat jetzt schon erkannt, hey, hier gibt es drei Dateien, die habe ich noch nicht verwaltet bisher. So, wir sind jetzt ja persönlich erstmal an dieser ASCII-Doc-Datei interessiert. Die nehme ich mal in die Versionsverwaltung auf. Die anderen beiden Dateien, die habe ich ja generiert. Die will ich hier vielleicht gar nicht drin haben. Deshalb kann ich hier eine Datei anlegen, die heißt git ignore. Und da kann ich einfach mal sagen, hey, alles, was auf HTML und alles, was auf PDF endet, das muss da nicht unbedingt mit rein. Und wenn ich jetzt das nochmal angucke, dann seht ihr, ich habe noch diese git ignore Datei, die packe ich auch noch hier mit rein. So, und das könnte ich doch jetzt mal versuchen, ans LPI zu übergeben. Dafür machen wir einen Commit. Und wir müssen erst noch sagen, wer wir sind. Machen wir das so. Und User-E-Mail. Genau, und dann versuchen wir das nochmal. Das ist mein Initial Commit. So, jetzt hat das geklappt und jetzt kann ich das mit diesem Befehl, mit diesem Befehl git push hochladen. Dazu muss ich noch sagen, dass es diesen Server gibt. Und jetzt klappt das Ganze. Und wenn wir uns das hier einmal angucken und ich das neu lade, dann seht ihr, auf einmal tauchen meine Dateien hier oben und auf diesem Git-Server auf. Und damit habe ich die jetzt quasi von meinem Rechner übermittelt an dieses Repository. Und von dort aus könnte man damit jetzt weiterarbeiten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand anders sagt, ich mache jetzt das Lektorat dafür, dann könnte man sagen, wir nehmen das Ganze und ich mache mir hier jetzt mal ein Verzeichnis Lektorat, da gehe ich mal rein und jetzt besorge ich mir mal eine Kopie davon. Git clone, das ist er. Jetzt lade ich das quasi ein zweites Mal runter. Wir nehmen jetzt quasi mal die Rolle von jemandem, der das Ganze lektoriert an für einen Moment. Das heißt, ich habe das als Autor abgegeben, jetzt habe ich mir das als Lektor wieder kopiert. Und jetzt könnte ich sagen, ich gucke mir das an. Und na, irgendwie fehlt ja noch ein Summary, ne? Würde ich sagen, machen wir noch ein Summary. So, haben wir noch eine Zusammenfassung des Ganzen, ne? Jetzt könnte ich das natürlich auch wieder zurück auf diesen Server packen. Und jetzt können wir sagen, wieder mit git add, ich habe die Datei geändert, mit git commit, muss ich wieder sagen, wer ich bin. Ich nenne das jetzt mal nicht wie mich selber, weil ansonsten würden wir quasi gleich zweimal denselben Namen sehen. Ich benenne das mal. Wie nennen wir das? Ihr schiebt das an meiner Tochter unter, die heißt Larissa. Und ist 5, also ich darf für sie committen. So. Jetzt gucken wir mal, ob das klappt. So, git push, up to date. Ich muss noch mal einen Commit machen. Add Conclusion und dann nochmal so ein Git Push. Und ihr seht, jetzt habe ich das hochgeladen. Und wenn ich jetzt hier oben nochmal neu lade, dann seht ihr auch schon, ne, hier oben neue Aktion. Und wenn wir hier einmal reingucken, dann seht ihr auch hier unten diese Änderung mit drin. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Art, wie ein Lektor da drin arbeiten könnte. Und das Tolle an Git ist eben die Art und Weise, wie man jetzt mit Änderungen umgehen kann. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal wieder zurückgehen in die erste Version. Also ne, für mich als Autor. Jetzt habe ich ja vielleicht als Autor gemerkt, Na, ich wollte ja eigentlich wirklich das Root-Verzeichnis löschen. Ich muss das doch so rumschreiben. Habe ich jetzt auch was verändert? Ihr seht, ich bin hier noch auf dem alten Stand. Das hat sich hier noch nicht geändert bei mir. Und wenn ich jetzt eben auch sage, okay, ich will das ändern. Und zum Beispiel Fix Path. Jetzt habe ich das geändert. Jetzt lade ich das auch hoch. Jetzt werdet ihr einen Moment haben, den ihr, wenn ihr Eltern seid, kennt. Nämlich der Moment, dass ihr was machen wollt und realisiert, dass euer Kind schon da war. Ihr seht also, ne, jetzt habe ich hier diese Änderungen. Offensichtlich bei mir noch nicht in meinem Repository mit drin. Und wenn wir einmal Git Pull machen, jetzt kann ich mir die quasi runterladen. Jetzt muss ich noch sagen, wie ich mit diesen Änderungen umgehen möchte. Und wenn ich das jetzt nochmal mache, dann seht ihr, dass ich hoffentlich genau hier vorne Git quasi gemerkt hat, ne, Merge, ich habe zwei Änderungen, ich will die zusammenfassen. Und wenn ich das jetzt mache, dann habe ich eine neue Datei. Und hier drin seht ihr jetzt, dass ich beide Änderungen habe. Ich habe jetzt hier also den Fix, den ich gemacht habe, und hier unten die Änderung, die ich aus dem Repository zurückbekommen habe. Das können wir uns gleich auch einmal nochmal grafisch angucken. Das sehen wir nämlich in dem GitLab. Wenn wir hier einmal zu... Ist das gefühlt in jeder Version irgendwo anders? Irgendwo müsste es Repository Graph geben. Wenn ihr den seht, sagt ihr mir Bescheid. Da ist er. Genau, und jetzt seht ihr eben hier, ne, ich hatte diese initiale Version, dann sind hier zwei konkurrierende Änderungen gemacht worden und hier wurden sie wieder zusammengefasst. Und das ist eben so ein Prinzip, was man in Git ganz wunderbar nutzen kann, wenn mehrere Personen an denselben Dateien arbeiten und in der Form, vielleicht mit ein, zwei weiteren Aspekten von Git noch, damit verwalten wir diese Inhalte und kriegen sie bei uns intern von A nach B. Zugleich haben wir damit natürlich eine komplette Historie. Wer hat was geändert? Und man kann dann eben in Git zum Beispiel auch explizit sagen, hey, ich habe hier eine Zeile, in der ich was geändert habe. Wer hat denn das eigentlich geändert? Und dann kriegt man das eben relativ elegant damit raus. Eine Frage.
Ja, und zwar... Oh, Mann,
so, ich hätte mal eine Frage, Fabian. Ja. Warum macht ihr, oder was mir jetzt aufgefallen ist, weil ich das kenne, wenn ich Git mache und solche Dinge, kein Merge-Request? Warum fragt ihr das nicht ab? Dürfen wir das überhaupt ändern oder dürfen wir das einnehmen? Weil jetzt kann ja jeder ändern, ohne dass da geguckt wird.
Ja, tatsächlich ist das eine Frage, dass wir diese Repositories, die sind nicht öffentlich. Das heißt, wir nehmen nicht, also die Frage war, ne, warum arbeiten wir jetzt nicht mit Merge Requests? In den Repos machen wir das tatsächlich nicht, weil wir sehr hart kontrollieren, wer damit drankommt. Das heißt, wir wissen, welche Leute daran arbeiten. Das liegt daran, dass die einen gewissen Onboarding-Prozess durchlaufen. Und dann arbeiten wir typischerweise mit Branches. Da würde ich jetzt heute, das würde ich vielleicht ein bisschen anstellen, wenn euch das interessiert, dass wir da nachher nochmal mit reingehen. Ansonsten würden wir jetzt uns in sehr viel Git-Details verlieren. Bei uns ist es eher so, dass wir dann in verschiedenen Branches arbeiten, dann aber halt auf manuellen Zuruf sagen, hey, das ist jetzt in einem Zustand, in dem wir das lektorieren wollen. Es gibt Dinge wie Merge-Requests, wie Pull-Requests, mit denen man das auf solchen Plattformen automatisieren kann. Da ist es bei uns tatsächlich so, dass dann die Menge der Menschen, die an einem konkreten Projekt arbeiten, doch so überschaubar ist, dass wir das in Anführungszeichen mündlich koordiniert bekommen.
Ich habe tatsächlich auch eine Frage dazu. Ja. Was passiert denn, wenn zufällig beide am selben Stück Text arbeiten?
Ja, dann funktioniert so ein Merge nicht mehr so toll, wie ich das jetzt hatte. Bei mir war es ja so, ich habe verschiedene Dinge geändert und wie von Geisterhand wurde das zusammengepuzzelt. Wenn ich so einen Konflikt mir baue, dann kriege ich keinen automatischen Merge, sondern dann liegt die Datei bei mir in einer, ja, in so einem Zwischenzustand rum, in dem beide Versionen drin sind. Das heißt, dann habe ich quasi eine Markierung in der Datei, die sagt, das kommt von draußen, das was kommt, ein Trennzeichen und dann quasi die andere Version. Und da muss ich hergehen und mir das angucken und das irgendwie wieder zusammenpuzzeln. Und wenn ich mir dann überlegt habe, wie hätte ich gerne, dass es ist, dann sage ich, das ist jetzt meine finale Version und hoffe, dass die andere Person damit übereinstimmt und das nicht wieder rückbaut. Genau, das ist quasi der Weg. Also diese Conflict Resolution, ich habe mir jetzt natürlich ein Beispiel ausgesucht, bergab mit Rückenwind, das ist völlig klar. Genau, und damit kriegen wir es eben hin, dass wir solche Dinge bei uns intern verwalten können. Wie eben schon angesprochen, das Ganze ist eben ein verteiltes Versionskontrollsystem, steht unter GPL, und das nutzen wir bei uns. Alles, was wir haben, liegt in Git-Repositories und von denen haben wir ziemlich, ziemlich viele. Zum Beispiel haben wir für jede einzelne Sprache, für jedes einzelne Material ein Git-Repository. Wir arbeiten sehr viel mit Sub-Repositories. Da habe ich quasi die Möglichkeit, dass ich ein Repository in ein anderes reinhänge, um eben zum Beispiel zu sagen, ich habe hier mein Übersetzungsprojekt und als Quelle würde ich gerne ein anderes Repository nehmen. Das bauen wir gleich auch einmal zusammen auf. Git haben wir uns, das war eigentlich ein No-Brainer, dass wir das machen möchten, aus dem profanen Grund, das Wissen um Git ist extrem verbreitet, das ist ein Standardtool in der Softwareentwicklung, hat unsere Anforderungen mehr als übererfüllt und insbesondere für Textdateien ist das ein super angenehmes Tool. Ja, läuft einfach. So, jetzt kommen wir aber zu dem zweiten Punkt. Ich will das Ganze übersetzen. Dafür nutzen wir ein Tool, das sich Omega-T nennt. Omega-T ist ein sogenanntes Translation Memory Tool. Das heißt, mit dem kann ich Übersetzungen verwalten. Das funktioniert im Prinzip so, dass es sich ein Quelldokument anguckt und dieses Quelldokument in Segmente zerhackt. Das können einzelne Absätze sein, das können einzelne Sätze sein, das kann man konfigurieren, wie man segmentieren möchte. Und dann sieht man, wenn man das Ganze übersetzt, quasi ein Segment nach dem anderen und übersetzt das Ganze. Und diese einzelnen Segmente, die werden in dem sogenannten Translation Memory abgespeichert. Und wenn ich das eben brav gemacht habe für alles, dann kann Omega-T hergehen und sämtliche Segmente, die ich in meiner Quelle gefunden habe, anhand von diesem Translation Memory übersetzen und mir am Ende quasi das übersetzte Dokument zusammenpuzzeln. Das Tolle an der Sache ist zum einen, wenn ich denselben Satz mehrfach verwende, kann ich auch dasselbe Segment mehrfach verwenden. Ich muss es also nicht unbedingt mehrfach verwalten. Und wenn wir nachher Änderungen machen, dann betreffen die eben nur einzelne Segmente. Das heißt, wenn ich in der englischen Version etwas repariere und in das deutsche Repository gucke, dann sehe ich eben, hey, folgendes Segment hat sich geändert und muss nur dieses eine Segment übersetzen. Der ganze Rest ist ja unverändert. Und da muss ich im Prinzip eine Zeile ändern und kann sagen, hey, bauen wir die Datei neu zusammen und ich habe sie im Original. Und das ist eben extrem cool. Ich habe rein zufällig Omega-T hier einmal geöffnet. Und jetzt könnten wir ja sagen, dass wir hier mal ein neues Projekt machen. Tatsächlich kann ich das nicht größer machen. Das ist ein Riesenproblem an diesem Java-Toolkit. Das ärgert mich auch zu Hause tierisch, weil wenn man an einer sehr hohen Auflösung sitzt, dann sitzt man davor und ja, guckt sich da irgendwie so ein bisschen die Augen aus dem Kopf. Wenn jemand weiß, wie man das hinkriegt, ich freue mich tierisch über einen Hinweis, weil das nervt mich tatsächlich im Alltag auch kolossal. Ich sehe jetzt niemanden, der schreit. Hier, Klaus, du weißt das? Ja, guckt dir mal oben an, wie groß die Application schon ist. Ne? Dann haben wir hier gleich Mäusekino. Ich versuche ein bisschen mehr zu erzählen, was ich mache. Okay? Wir sind gleich durch damit. Wenn es für euch in Ordnung ist. Also, was mache ich hier? Ich stelle ein, was meine Quellsprache ist, in dem Fall ist es Englisch, und was meine Zielsprache ist, in dem Fall ist es Deutsch. Ich sage, wie ich segmentieren möchte, in dem Fall versucht er mir einzelne Sätze zu segmentieren und ich habe hier unten dann einen Haufen Pfade, die ich einstellen kann. Das für uns Wesentliche ist, von wo nach wo kommt das, das zeige ich euch gleich in groß. Eine Sache, die wir uns noch angucken, ich kann hier drinnen sagen, welche Dateiformate möchte ich unterstützen. Und das ist eine, ihr müsst jetzt nicht lesen, was es ist, ihr müsst nur gucken, dass es lang ist. Das ist eine lange Liste mit Dateiformaten. Da ist alles Mögliche an Zeug drin. Und das, was uns interessiert, ist diese Variante, dass es Textdateien geben könnte. Und dafür konfiguriere ich jetzt noch zwei Dinge. Zum einen sage ich, dass ich auch Dateien, die auf ADOC enden, bearbeiten möchte, sonst würde ich quasi nur Textdateien sehen. Beziehungsweise genau genommen kann ich hier eintragen, dass ich nur Dateien, die auf en.adoc enden, die also englischsprachig sind, nutzen möchte. Dann kann ich hier unten noch angeben, wie die jeweiligen Dateien am Ende heißen sollen, wenn sie fertig sind. Und da kann ich jetzt hier quasi verschiedene Dinge zusammenpuzzeln, um eben zum Beispiel zu sagen, ich hätte gern den ersten Teil vom Dateinamen, den Namen von der Sprache und dann wieder ADOC als Erweiterung. Und wenn ich das hier so eintrage, dann ja, wird hoffentlich Omega-T die Dateien gleich zum einen erkennen und mir zum anderen in der richtigen Benennung wieder ausspucken. Das zweite, was ich noch konfiguriere, ist die Frage, wie ich denn Absätze in Textdateien ansehen möchte. Weil ne, wir segmentieren ja pro Absatz. Und ob ich jetzt quasi Line Breaks, also reine Zeilenumbrüche als Trennung ansehen möchte oder einzelne Paragraphen. Das sollte man für ASCII-Doc tatsächlich auf Line Breaks umstellen, damit man am Ende eben Leerzeilen, die ja ansonsten quasi ein leerer Paragraph wären, sauber erhalten kann. Das hat nämlich das Potenzial, einem das Markdown kaputt zu machen. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt, oder das ASCII-Doc kaputt zu machen. Das Einzige, was ich jetzt quasi konfiguriert habe, ist, wir segmentieren an jedem Zeilenumbruch und Dateien, die auf ADOC Enden sind relevant für mich. So, das ist erstmal alles, was ich hier drin mache. Und dann klicke ich hier ein paar Mal auf OK und sehe im Wesentlichen einen Bildschirm mit sehr vielen leeren Elementen. Jetzt gehen wir mal wieder auf was man besser lesen kann. Wir gehen hier mal wieder ins Terminal zurück. Und ihr seht, jetzt habe ich hier ein Verzeichnis. Das ist quasi jetzt dieses Omega-T-Projekt. Da liegen diverse Dateien drin. So schrecklich viele sind es noch gar nicht. Und zwei leere Verzeichnisse. Und die sind super wichtig. Ich habe nämlich ein Verzeichnis, das heißt Source. Alles, was da drin liegt, wird als Quelle für meine Übersetzung herangezogen. Und wenn ich damit fertig bin, bekomme ich die Dateien, die ich übersetzt habe, im Verzeichnis Target wieder zu sehen. Und jetzt würde ich eben gerne die Lektion, die wir gerade geschrieben haben, in dieses Source-Verzeichnis reinbekommen. Und zwar nach Möglichkeit so, dass ich, auch wenn ich Änderungen nachher daran mache, diese Änderungen hier wieder sehe. Ich mache das wieder, indem ich sage, ich mache hieraus ein Git-Repository, weil ich jetzt eben dadurch, dass dieses ganze Projekt jetzt ein Git-Repository geworden ist, Bezug nehmen kann auf andere Git-Repositories. Und um das hinzubekommen, lösche ich einmal dieses Source-Verzeichnis und jetzt hole ich mir hier drüben von dem Material 1 nochmal den URL, unter dem ich das Ding verfügbar gemacht habe. Und jetzt kann ich hier sagen Git Submodule add. Und jetzt kann ich hier halt quasi sagen, dass ich dieses Subrepository im Pfad Source verfügbar machen möchte. Und jetzt seht ihr, dass er sich eben dieses Repository ausgecheckt hat. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, dann seht ihr, im Source-Verzeichnis habe ich quasi das, was in dem anderen Repository drin lag. Und damit ist das Ganze jetzt für mich verfügbar geworden. Und wenn ich jetzt mal ins Omega-T gehe und das neu lade, dann müssten wir hoffentlich Inhalt sehen. Da ist er. Ihr seht, ich habe jetzt hier eine Datei gefunden. Die hat 6 Segmente, ne? Also die Leerzeilen zählen dazu. Und ihr seht hier unten, von denen ist leider noch keins übersetzt. Ihr seht aber hier drüben, ne? Das erste Segment ist quasi hier schon gehighlightet. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel eine Übersetzung eintippen. Oder ich bin faul und lasse dieses Internet für mich arbeiten. Ich habe rein zufällig einen API-Key hier drin hinterlegt. In unserem Fall nutzen wir DeepL dafür. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel einfach sagen bei Edit, dass ich gerne eine maschinenbasierte Übersetzung hier rein hätte. Das finde ich die Option ja gerade nicht. Auf dem Keyboard ist es Ctrl-N. Ich drücke M für Maschine. Ich drücke mal das Ganze. Und jetzt hat er hier aus Hi there, Hello zusammen gemacht. Dann gehen wir zum nächsten übersetzten Segment. This is a super duper Website und wenn ich das durch DeepL jage, dann kriege ich dieses eine super duper Website. Es ist ein bisschen schade, da hat das heute Morgen anders und lustiger übersetzt. Und jetzt kann ich hier eben durchgehen. Ne? Wir listen sogar auf. Ne, das ist vielleicht, ne? Wir haben sogar ein Listing. Das machen wir mal ein bisschen hübscher. Das Listing selber hier unten, für das sage ich jetzt, das will ich gar nicht übersetzen. Das kann ich auch wieder mit so einem Shortcut Shift-Ctrl-S sagen. Das bleibt unverändert. So, und jetzt habe ich das hier im Grunde durchübersetzt. Wenn wir jetzt nochmal in das Verzeichnis gucken, dann seht ihr, hier sind einige weitere Dateien entstanden. Insbesondere habe ich jetzt hier unten eben unter Omega-T diese Datei Project-Save-TMX. Da habe ich noch nichts drin. Da gucken wir einmal unter... In einer der Dateien müssten jetzt diese ganzen Segmente drin liegen. Wir gucken gleich mal, ob die kommen, wenn ich das Projekt render. Was ich jetzt machen kann, ich kann sagen, create translated files. Und wenn ich das mache, dann schreibt der die übersetzten Dateien in das Verzeichnis Target. Und ihr seht, da habe ich jetzt eine Datei, content.de.ascii-doc. Und wenn wir uns die angucken, dann ist das Ganze leider falsch segmentiert. Gucken wir gleich nochmal, warum. Aber im Prinzip habe ich da jetzt mal eine Übersetzung drinnen. Und dieses Translation Memory Tool, das merkt sich jetzt eben diese einzelnen Übersetzungen, die ich hier drinnen vorgenommen habe. Und wenn ich jetzt eben eine gleichartige Datei da drin später noch einmal lade, dann bekomme ich eben bereits die vorhandenen Übersetzungen angezeigt und bin dann eben im Zweifelsfalle auch in der Lage, das Ganze relativ leicht zu regenerieren. Ihr seht, er hat irgendwie die Empty Line Breaks hier beibehalten. Ich klicke das noch einmal schnell durch. Jetzt werde ich vermutlich, jetzt seht ihr, ich muss nur hier unten den einen Teil nochmal neu übersetzen. Die anderen Segmente hat er beibehalten. Und wenn ich jetzt die Datei nochmal generiere, jetzt habe ich sie auch mit Leerzeichen. Ne, genau das ist quasi das, was wir brauchen, dass er eben nicht die einzelnen Absätze zu einem großen Absatz zusammenfasst, sondern dass diese Datei hier jetzt hier mit drin bleibt. Und damit haben wir jetzt erstmal diese Version soweit bei uns übersetzt. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich gehe hier nochmal zur Originalversion und ändere hier noch was drin. Könnte ich jetzt ja machen, ne? Und dann machen wir hier zum Beispiel, sind wir mal freundlich, ne? Also passt auf, wenn ihr das macht. Und ihr kennt das jetzt schon, dass ich das jetzt eben hier wieder mit git add hinzufüge, mit commit hernehmen kann und mit git push wieder auf den Server hochladen kann. Jetzt habe ich ja eine Änderung gemacht hier drin. So, und diese Änderung, die kann ich jetzt, wenn ich wieder in das Übersetzungsrepository gehe, hier hinten mit git submodule update --remote, damit kann ich ihm quasi sagen, guck bitte einmal alle meine Subrepositories durch, ob es draußen was Neues gibt. Und ihr seht, er hat was Neues gefunden. Das heißt, jetzt hat er gesehen, krass, in dem Material gibt es ja eine Änderung, die ziehe ich mir. Und genau das ist quasi der Weg, der passiert, wenn wir etwas an dieser Seite ändern. Wir ändern das im Original, im englischen Original und in allen Übersetzungsrepositories kann ich dann mit dem Befehl diese neue Version beziehen. Und wenn ich jetzt das Projekt hier drüben nochmal neu lade, dann seht ihr, hier unten ist auf einmal wieder etwas im Original, also ne, fett markiert. Hier unten sehe ich auch, ich habe 8 Segmente, von denen ich nur 7 übersetzt habe. Und auch wenn ihr eine große Datei habt, dann ist das eben zum einen optisch hervorgehoben und es gibt einen Punkt, mit dem ich dann hier oben sagen kann, go to, und dann kann ich sagen, hey, ich will zum ersten unübersetzten Segment hüpfen, und damit kann man eben auch eine große Datei einfach tak, tak, tak durchhüpfen und sich angucken, wie das Ganze aussieht. Auch das übersetze ich einmal und damit habe ich diesen Satz drin. Und jetzt wiederholt sich das Ganze, ne? Ich speichere das, ich führe das Ganze aus und habe dann eben kurz darauf unter Target meine aktualisierte Datei. Musste mich jetzt aber nur um diese eine neue Zeile kümmern. Der ganze Rest kam aus dem Translation Memory. Jetzt gucken wir noch einmal kurz, wie das Projekt gerade aussieht. Dann gucken wir noch einmal, ob mein Project Safe sich irgendwie verbessert hat. Hat es, ne? Hier seht ihr jetzt quasi einmal, nicht, dass ihr das je im Alltag anfassen solltet, aber hier seht ihr jetzt quasi einmal diese einzelnen Segmente, in welcher Originalsprache das war und wie eben diese Übersetzung ist. Und das ist quasi das, was Omega T intern speichert. Und das wird jedes Mal wieder neu angewendet, wenn ich etwas an den Inhalten ändere. Und damit übersetzen wir diese kompletten Dinge in all die Sprachen. Meistens unter Verwendung von, in unserem Falle, DeepL, ohne da jetzt spezifische Werbung für machen zu wollen. Aber irgendeins von diesen Übersetzungstools ist super nützlich, einfach um erstmal so den Großteil der Arbeit in einer, ja, meistens Review-bedürftigen Art und Weise hinzubekommen. Aber dann ist es angenehmer, diese Arbeit ins Review zu stecken, als in die, ja, reine Wörterbucharbeit sozusagen. Damit bekommen wir es also hin, diese ASCII-Doc-Dateien von einer Sprache in die andere zu bekommen. Und tatsächlich machen wir das durch die Bank weg für alle unsere Sprachen, und jedes von diesen Projektrepositories, was ihr hier seht, ist bei uns tatsächlich auch ein eigenes Git-Repository. Das heißt, wir haben quasi Sprachen mal Materialien, viele Repositories, die dann jeweils diesen kompletten Omega-T-Stand enthalten. Das sind ja letztlich Textdateien, die kann man versionieren, und damit ist es eben zum Beispiel auch möglich, dass man innerhalb von Sprachen so ein Review macht, wenn eben mehrere Personen an dasselbe Repository möchten und das entsprechend dann auschecken können. So, jetzt habe ich es also hinbekommen, dass ich meine Target-Datei habe. Ich kopiere mir die jetzt einmal wieder hier zurück in das Originalverzeichnis, dass ich die nebeneinander liegen habe. So, und jetzt habe ich hier, ich lösche mal die HTML-Datei und die PDF-Datei wieder. Ja, bitte. So, jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier quasi zwei Dateien, eine auf Deutsch, eine auf Englisch. Und die hätte ich jetzt gerne in dieses Internet gebracht. Dazu will ich natürlich vielleicht nicht diese Einzeldateien, die ich vorhin gerendert habe, sondern ich will die vielleicht irgendwie mit einem Menü, dass ich mal von der einen zur anderen Datei springen kann, dass ich die Sprachen auswählen kann. Und dafür nutzen wir ein weiteres Tool, das sich Hugo nennt. Sagt das jemandem was? Ich meine nicht das Getränk, ich meine das Tool. Okay, vermutlich sehe ich für beides Hände hoch. Hugo ist ein sogenannter Static Site Generator. Das heißt, der bastelt mir statische Websites. Der geht also die kompletten ASCII-Doc-Dateien durch, die ich habe, rendert mir das ASCII-Doc und fummelt mir da noch eine riesen Website drumherum. Mit einem Menü, mit einem Header, mit einem Footer, mit einer Sprachauswahl. Das ganze puzzelt Hugo für mich quasi passend zusammen. Auch das können wir gerne einmal ausprobieren. Dazu mache ich uns auch wieder ein neues Verzeichnis. Ich nenne das ja einfach einmal Website. Und hier drinnen können wir dann, wenn wir da reingehen, mit dem Befehl Hugo versuchen, für uns eine neue Seite anzulegen. Es gibt dafür den Befehl, Hugo New Site ist es, glaube ich. Und dann kann ich mit config sagen, dass ich gerne eine YAML-Datei hätte. Und ich nenne die Website jetzt einfach mal CLT-Website. Ah, Git habe ich gesagt. Ha. So, das hat besser funktioniert. Jetzt seht ihr, ich habe hier quasi ein neues Verzeichnis, CLT-Website. Wenn wir uns das mal angucken, dann seht ihr, noch ist das ziemlich übersichtlich. Aber ich habe hier die falsche Versions, die falsche Datei drin. Moment. Ich nicht minus config YAML. Eigentlich, lass mich einmal ganz kurz auf meinen Spickzettel gucken. Eigentlich dachte ich nämlich, dass es so wäre. Wenn es jemand aus dem Kopf weiß, fühlt euch frei, mir zu helfen damit. Minus minus format ist es. So, und jetzt gehen wir nochmal hierher. Viel besser. Jetzt habe ich hier nämlich diese YAML-Datei. So, ihr seht im Moment, ich habe hier eine recht leere Datei. Was für uns gleich besonders wichtig wird, wird dieser Content-Ordner. Da kommen nämlich gleich die Inhalte rein, die wir auf der Website haben wollen. Und was wir außerdem noch brauchen, wir brauchen eine Möglichkeit, Hugo überhaupt zu sagen, wie soll das aussehen. Das macht man typischerweise mit einem sogenannten Theme. Das definiert also quasi die Website um die eigentlichen Inhalte drumherum. Und wir machen uns auch einfach mal ein ganz simples Theme. Hugo, New, Theme, ich nenne das auch mal CLT. Ich mache das jetzt nicht bunt. Ne? Also ihr müsst jetzt mit dem leben, wie das halt ausfällt, wenn es da rauskommt. Und ich zeige euch nachher, wie das Ganze aussieht. So, jetzt habt ihr hier ja diese Hugo-YAML-Datei. Und ihr seht, momentan steht da noch nicht so schrecklich viel drin. Das können wir aber ändern. Weil das jetzt relativ viel Tipparbeit ist, habe ich passenderweise für uns eine passende Hugo-YAML-Datei mal mitgebracht, die wir uns mal angucken können. Ihr seht, hier oben ist der Base-URL drin, den habe ich jetzt für unsere Zwecke mal nicht geändert. Ich sage, das ist standardmäßig eine englische Seite. Hier unten kann ich jetzt schon sagen, ne, wie heißt die Website. Das hier vorne war übrigens die Originalübersetzung, als ich es heute Morgen durch DeepL gejagt habe. Das wollte ich euch eigentlich zeigen. Und ja, jetzt hat er das natürlich direkt vor Publikum viel ordentlicher übersetzt. Genau. Ihr seht außerdem hier unten, dass ich eben sage, hey, mein Inhalt ist in ASCII-Doc. So, jetzt habe ich hier also meine Config. Und hier unten dieses Theme-Verzeichnis, das wir nochmal ganz kurz aufräumen. Was mir aber noch fehlt, ist meine eigentliche Website. Ne? Mein Content-Ordner ist noch leer. Habt ihr eine Idee, wie ich das jetzt am einfachsten da reinbekomme, meine ganzen Inhalte? Ich könnte sie kopieren, aber das müsste ich jetzt jedes Mal machen, wenn ich irgendwas habe. Oder ich könnte ein Subrepository machen, genau. Wie ich das eben im Übersetzungsbereich auch gemacht habe. Das heißt, jetzt muss ich noch einmal ganz kurz gucken, dass da auch alles drin liegt, was wir brauchen. Wenn wir einmal ganz kurz gucken, git status. Ah, seht ihr hier, ich habe die Übersetzung dann auch nicht mit reingepackt. Git commit und dann add German translation. Dann machen wir einmal auch wieder einen git push. So, jetzt können wir aber wieder zurück zur Website gehen. Und jetzt kann ich wieder sagen, git submodule add. Jetzt brauche ich nochmal den Namen, den das Ganze hat. Und ihr seht schon, dass diese Subrepositories am Ende ziemlich verschachtelt sind ineinander. Ne? Und genau diese Struktur, ich werde euch zeigen, wie viele Subrepositories das sind, die wir in diesen LPI-Sachen verbaut haben. Diese Struktur, die ist zwar erstmal ziemlich, ja, man muss das so ein bisschen so im Kopf reinbekommen, aber dann hilft die doch sehr, den Überblick zwischen diesen ganzen Dingen zu behalten. Ich füge das jetzt mal hier hinzu und ich muss natürlich noch sagen, das ist ein Git-Repository, sonst hätte ich das nicht machen dürfen. So, und jetzt habe ich in meinem Content-Ordner den Inhalt Material 1 und kann mir den angucken. So, und jetzt kann ich Hugo aufrufen und wenn ich den einfach so aufrufe, wie er hier jetzt ist, dann geht er das komplette Content-Verzeichnis durch und macht mir da eine Website draus. Ich drücke mal Enter. So, ihr seht, ne, er hat mir hier jetzt drei Seiten generiert. Das sind quasi ne, die beiden Seiten, die ich da drin hatte, plus eine Indexdatei. Und wenn wir jetzt einmal in den Ordner Publish gucken, dann seht ihr hier drinnen, ich habe eine CSS-Datei, ein bisschen JavaScript bekommen, ich habe eine Sitemap, ein FAV-Icon und ich habe hier unten jeweils DE Material Content und EN Material Content. Und das Ding, das könnte ich jetzt einfach auf den Webserver rüberschmeißen und sagen, ja, das gucke ich mir an. Wir können uns das ja mal angucken, wenn ihr mögt. Dann machen wir einmal Firefox, beziehungsweise noch besser, ich kann dem Hugo zu Entwicklungszwecken auch sagen, mach mal selber Webserver. Jetzt hat Hugo mir quasi auf Port 1313, seht ihr hier unten, einen Webserver gestartet. Und wenn ich hier mal auf localhost 1313 gehe, dann seht ihr, hier sehe ich jetzt auch den Inhalt. Was noch ein bisschen doof ist, ne, dass hier unten ist noch ziemlich durcheinander. Da ist noch, die Überschrift ist weg, hier hinten irgendwie die Auszeichnung ist weg. Das liegt daran, dass das hier unten eigentlich eine Liste ist. Und ihr seht hier oben, genau genommen, hat diese Liste auch eine Überschrift, die ist nur leider leer. Das heißt, diese Seite hat im Moment keinen Namen. Und das liegt daran, dass wir jetzt zwar eine ASCII-Doc-Datei haben, aber Hugo weiß noch nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Das können wir reparieren. Wenn wir einmal in diese ASCII-Doc-Datei reingehen, dann können wir da drinnen ein sogenanntes Front-Meta ergänzen. Das macht man hier oben drüber. Und da kann ich jetzt im Prinzip Dinge eintragen, die sind aus ASCII-Doc-Sicht ein Kommentar, die sind also unsichtbar, wenn ihr das normalerweise rendert. Aber hier kann ich jetzt zum Beispiel Informationen eintragen, die nachher für Hugo wichtig sind. Zum Beispiel kann ich hier jetzt nochmal den Titel angeben. Das mache ich einmal in beiden Sprachen. Und dann müssten wir gleich sehen, dass die Website hoffentlich in diesem Menü vernünftig auftaucht. So, ich mache nochmal Hugo Surf. Und wenn wir das jetzt nochmal neu laden. Jetzt seht ihr, hier ist auf einmal ein Titel mit dazugekommen. Den kann ich auch anklicken. Und jetzt habe ich hier eben den Inhalt aus dieser Datei. Das ist jetzt zugegebenermaßen alles ziemlich ruckelig. Man müsste sich ein schönes Theme dafür bauen. Aber ihr seht, prinzipiell sind diese Inhalte jetzt hier. Und wenn ich jetzt hier oben im URL einfach mal aus dem en ein DE mache, dann seht ihr das Ganze auf Deutsch. Und das ist im Prinzip das, was wir in einigen Nummern größer genau für diese LPI-Seite bauen. Das ist komplett mit Hugo erzeugt, natürlich mit einem schönen Theme drumherum, aber damit kriegen wir diese ganzen ASCII-Doc-Dateien in die Form von so einer Website. Das ist das Prinzip dahinter. Und, wie eben schon angeteasert, learninglpi.org ist eine komplett statische Website, da ist also kein CMS hinter, das ist wirklich ein platter Webserver, den wir damit ausliefern. Und da legen eben diese Inhalte drauf, mit diversen Submodules, ne, die wir da quasi einbinden, um das da alles reinzukriegen. Und bei jeder Änderung, die wir machen, generieren wir diese komplette Seite neu. Das heißt, wir gehen da auch nicht her und versuchen, einzelne Dateien auszutauschen. Wir sagen, neue Website, neuer Webserver. Und das sage ich nicht nur so, das meine ich wirklich so. Neue Website, neuer Webserver. Wir bauen nach jeder einzelnen Änderung ein komplett neues, wir nutzen dann Docker dafür, Container-Image mit der kompletten neuen Website, schmeißen den kompletten alten Webserver weg und starten den neu. Das hinzubekommen ist tatsächlich sogar relativ simpel. Wenn man sich so ein bisschen mit diesen ganzen Container-Sachen auskennt, wer von euch hat schon mal was gemacht mit Docker? Okay, da sind schon ein bisschen weniger Hände. Dann vielleicht zwei Sätze dazu. Die Idee dabei ist ganz arg runtergebrochen die, dass wir uns jetzt quasi eine Art Paket bauen, wo alles drin ist, was wir nachher brauchen, um einen Webserver mit dieser Website laufen zu lassen. Und dieses Paket, das tragen wir nachher raus ins Internet und führen das Ganze aus. Und wie so ein Paket gebaut wird, das kann ich quasi in einem sogenannten Docker-File wie ein Kochrezept hinterlegen und dann kann Docker das Ganze abarbeiten und mir quasi so ein Image zusammenschnüren, wo alles drin ist. Wenn wir das Ganze machen wollen, dann ist das Erste, was ich wieder machen muss, ich muss irgendwie Hugo ausführen auf den richtigen Dateien. Das Folgende ist vielleicht, ganz ohne Docker-Kenntnisse wird das Folgende vielleicht ein bisschen schwierig sein. Insofern, wenn euch das jetzt irgendwie verwirrt, ignoriert es für den Moment, wir kommen gleich wieder auf schönere Sachen zurück. Das Erste, was ich mache, ist, wenn ich irgendwas geändert habe an der Website, dann würde ich gerne ein neues Container-Image bauen. Wir nutzen dafür bei uns Alpine Linux. Da starten wir und das Erste, was wir machen, ist, wir installieren da drin einige Dinge, die wir zum Bauen der Website brauchen. In unserem Falle ist das ASCII-Doctor und Hugo. Das macht Sinn, oder? Die beiden Tools brauche ich auf jeden Fall, wenn ich da irgendwie so eine Website draus haben möchte. Dann mache ich mir zwei Verzeichnisse, und zwar ein Verzeichnis Hugo Build, da kommt nachher das Ergebnis rein, und ein Verzeichnis Hugo Source, da kommt nachher der Quelltext rein. Den Quelltext kann ich dann auch gleich da rein kopieren. Das heißt, ich kann sagen, ich will dieses ganze Projekt nach Hugo Source rüber, SRC rüber kopieren. Und dann kann man eigentlich direkt in dieses Verzeichnis reingehen. Na. Und sagen, ich mach mal Hugo. Und mit minus D kann ich jetzt noch sagen, in dieses Verzeichnis soll's. Das macht genau das, was ich eben auch gemacht habe. Ich installiere mir dieses Tool, ich kopiere mir die Dateien dahin, ich lasse mir HTML-Dateien erzeugen. So. Und jetzt würde ich die natürlich gerne noch ins Internet bringen. Und dafür nehme ich mir ein zweites Image. Und in dem Fall gibt es zum Beispiel ein fertiges Image, da ist schon der Nginx Webserver drin. Da muss ich mich da gar nicht mehr drum kümmern. Und jetzt bin ich maximal faul. Jetzt sage ich einfach, ey, guck mal, ich habe das hier oben doch schon gebaut. Ich kopiere mir einfach Hugo Build rüber nach USR Share Nginx. Ah, das habe ich abgelesen, das habe ich nicht gewusst. Das kopiere ich jetzt nach USR Share Nginx rüber. Und damit pflücke ich mir den ganzen Kram, den ich vorhin mit Hugo gebastelt habe, in dieses Verzeichnis. Und dieses Kochrezept, das kann ich jetzt so oft ich will einfach quasi kochen lassen. Wenn ich das machen möchte, hilft mir der Befehl Docker Build. CLT-Website. Ich benenne das Ding jetzt quasi passend. Wenn ich das ausführe, dann seht ihr, ich habe was kaputt gemacht. Oh nein. Ich habe das Add vergessen. Ne? APK-Add. Wollen wir nochmal probieren? Puh, Glück gehabt, das läuft besser. Ne? Jetzt seht ihr, das ist hier quasi durchgeklappert. Und ich habe jetzt einen Container, der heißt CLT-Website. Und den lasse ich einfach einmal laufen. Wir können vielleicht noch den Port freigeben. So, und jetzt seht ihr hier diverse Startinformationen. Das ist jetzt der Webserver, der hier drin verbaut war. Und wenn ich jetzt auf Localhost gehe, dann hat er das weitergeleitet. Probieren wir das mal so. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier quasi einen fertigen Webserver mit dieser Website drin. Und den könnte ich jetzt ins Internet raustragen und den draußen auch laufen lassen. Und genau das ist das, was wir mit der Learning Website bauen. Wenn ihr jetzt eben nochmal dran zurückdenkt, ne, ungefähr 3300 ASCII-Doc-Dateien, wenn wir in einer Übersetzung ein Komma reparieren, dann rendern wir 3300 ASCII-Doc-Dateien komplett neu, bauen uns einen komplett neuen Webserver, schmeißen den alten weg, rollen den neuen aus. Heißt aber auch, wir haben keinerlei Probleme damit, dass da noch alte Dateien zurückbleiben, dass wir irgendwelche Rsync-Jobs haben, die dann irgendwie daneben gehen. Und wenn es ganz doof läuft, dann haben wir halt vielleicht noch das alte Container-Image und können sagen, okay, wir starten nochmal das von gestern, dann sind wir eben wieder auf diesem Stand zurück. So, und jetzt habe ich noch ein letztes Tool in diesem ganzen Bereich und dann sind wir damit einmal durch. Genau, das habe ich euch schon gezeigt. Das letzte Tool, was wir nämlich noch machen, ist, dass wir selbst zum Ausführen von dem Docker-Build mittlerweile zu faul geworden sind. Selbst das haben wir wegdelegiert. Das heißt, wir lassen das machen und zwar wieder von GitLab. GitLab habt ihr eben schon gesehen. Das war diese Plattform, in der ich eben mein Repository angelegt habe. Und dieses GitLab, das kann für mich nicht nur die Git-Repositories verwalten, das kann für mich sogar quasi dienstliche Tätigkeiten übernehmen. Ich kann dem nämlich sagen, guck mal, immer wenn irgendwer was an diesen Dateien geändert hat, will ich, dass du folgenden Befehl ausführst. Und damit kann ich dem sagen, jedes Mal, wenn jemand zum Beispiel irgendeine neue inhaltliche Datei dahin gepackt hat, bau doch einfach für mich das ganze Ding durch. Wenn ich das machen möchte, brauche ich, das ist doch die letzte Datei, mit der ich euch heute behellige, brauche ich noch eine Datei, die eben genau diese Schritte, die dann quasi auszuführen sind, enthält. Auch da habe ich mal was vorbereitet, nämlich eine Datei .gitlab-ci. Da drinnen seht ihr, ich habe jetzt hier quasi einfach einen Punkt und wenn ihr euch den Rest mal wegdenkt, ist das hier das eine, was ich sage. Ne? Mach diesen Git-Build-Befehl und den machst du quasi immer, wenn sich hier irgendetwas ändert. So, und das könnte ich jetzt nochmal versuchen, dem GitLab tatsächlich zu übergeben. Dazu mache ich nochmal ein zweites Repository hier. Oder ein zweites Projekt. Das hätte ich gerne leer. Jetzt hatten wir das CLT-Website, haben wir das genannt, ne? Nennen wir CLT-Website, ich hätte das gerne leer. Und jetzt kann ich mir das hier unten sogar ganz einfach rauskopieren. Das habe ich schon gemacht. Dann hätte ich das hier unten quasi gerne als potenzielle Quelle. Und ihr seht schon, hier ist jetzt einiges an Zeug irgendwie dazugekommen. Ich sag mal, komm, nimm alles. Und so. Und wie immer, wenn man einfach seinen kompletten Müll hier ablädt, Initial Commit, ne? Da weiß doch jeder, was gemeint ist. So, und jetzt lade ich das Ganze einfach einmal hoch, dachte ich jedenfalls. Nehmen wir den hier unten noch mit. So, jetzt kopiere ich das quasi auf diesem Server hoch, aber ich habe hier drin jetzt ja diese Datei GitLab-CI da hochcommittet. Und diese Datei, die findet GitLab hochinteressant. Wenn wir jetzt hier oben nochmal auf das Repository gucken, na, dann seht ihr, hier sind jetzt meine Änderungen drin, also meine ganzen Dateien und eben auch diese GitLab CI-Datei. Und diese Datei, die hat dazu geführt, dass GitLab automatisch eine Pipeline gestartet und sogar schon erfolgreich ausgeführt hat. Wenn wir uns die mal angucken, dann seht ihr, ich habe hier einen Job, Build CLT, und hier habe ich jetzt die komplette Textausgabe und das hat der für mich jetzt quasi schon gemacht. Und damit kann ich jetzt, wann immer ich irgendeine Kleinigkeit ändere in diesem Repository, sofort einen neuen Build triggern. Wenn ich jetzt also irgendeine Datei hier drin ändere, das Ganze wieder hochcommitte, läuft diese Pipeline nochmal. In meinem Fall baut sie jetzt dieses Image nur. Im echten Leben könnte die jetzt eben, und das tut sie in unserem Falle auch, tatsächlich zu dem Server gehen, auf dem das Ganze läuft, und dann eben sagen, hey, ihr startet diesen Container neu. Frage? Eine generelle Frage.
Du hast ja jetzt gerade den GitLab Runner gezeigt, mehr oder minder.
Ich glaube, wir hören dich nicht,
Dirk. Ach so, Entschuldigung. Was mich mal interessieren würde, GitLab Runner, alles klar, verständlich, aber wie viel der vorherigen Schritte, die du gezeigt hast, die du händisch gemacht hast, wie viel habt ihr davon automatisiert? Weil zum Beispiel so das von diesem Übersetzen letztendlich der jeweiligen Zeile hast du ja per Hand gemacht. Gibt es ja auch die Möglichkeit, das zu automatisieren? Weil ich stelle mir vor, ich bin ganz ehrlich, ich bin faul.
Ja, das ist, es gäbe Möglichkeiten, das zu automatisieren. Im Moment machen wir das noch nicht so schrecklich viel, weil an all diesen Stellen tatsächlich manuelle Arbeit einfach durch die Qualitätsanforderungen, die wir da drin haben, mit dabei ist. Das heißt, ein Übersetzer sagt, ich habe das fertig gemacht, wir kopieren die Dateien rüber, merchen das. Das war tatsächlich was, wir hatten eben ja auch schon das Thema Merge-Requests angesprochen, wo man das Ganze ein bisschen mehr institutionalisieren könnte. Das würde auch Sinn machen, wenn wir eben ja, noch größere Mengen an Mitwirkenden dabei hätten. Aber das ist definitiv eine Sache, die man sich in Zukunft mal angucken kann. Komplett durchautomatisieren muss man sich halt immer überlegen, wie sehr man sich da traut oder halt auch nicht traut. Ja, das ist so ein bisschen einfach eine Kontrollfrage, insbesondere eben, wenn das am Ende wirklich dann rausdeployed wird in dieses Internet. Ne? Ja, das kommt glaube ich, sehr auf den Einzelfall drauf an. Jo, und damit habe ich es jetzt quasi geschafft, dass ich von meinen einzelnen Dateien dahin gekommen bin, dass ich in diesen Repositories etwas ändere und kurz darauf eine ausführbare Website habe. Heißt, wenn wir das Ganze nochmal zusammenfassen, dann ist das hier unser Workflow. Wir erstellen Inhalte mit ASCII-Doc, die verwalten wir in Git. Wir übersetzen sie mit Omega-T, rendern aus dem kompletten Konstrukt, was wir dann am Ende haben, eine Website mit Hugo, packen da ein Docker-Image draus zusammen und rollen das mit GitLab aus. Das ist so das, was wir tun. Jetzt werden wir es aus Zeitgründen, glaube ich, nicht mehr hinkriegen, tatsächlich was zu ändern an der Website. Ich würde euch aber trotzdem einmal mit auf die Reise nehmen, auf die echten Repos, dass wir quasi einmal sehen, wie das Ganze dann tatsächlich aussieht, wenn es fertig ist. Das wichtigste Repository, was wir drin haben, das hier ist quasi das Projekt, in dem liegt die Learning-Website. Ne? Ihr seht hier unten diese Übersetzungsobjekte, Projekte, ne? Also in genau demselben Wording, das wir vorhin auch hatten. Das sind jetzt quasi all die verschiedenen Sprachen, in denen es die Learning-Website gibt. Wenn wir also einmal auf learninglpe.org gehen, habt ihr oben dieses Dropdown-Menü. Das ist quasi dann das Ergebnis davon. Also so sieht so ein Hugo-Theme aus, wenn man es schön macht. Ne? Dann habt ihr hier quasi die einzelnen Inhalte und die kommen in dem Falle erstmal aus diesem Repository. Und das Erste und Wichtigste, was wir hier drin haben, das ist eben dieses LM-Web-Content-Repository. Da liegt die eigentliche Website drin. Wenn wir uns das mal angucken, dann habt ihr hier eben den Ordner Content. Und wenn wir hier einmal reingucken, Learning Materials, und hier seht ihr jetzt eben diese Subrepositories, das ist, wir sind jetzt auf dem Main Branch, das sind quasi die vier, die aktuell auch nach draußen zu sehen sind. Die sind quasi hier jetzt als Subrepositories eingebunden. Und diese Subrepositories, die seht ihr jetzt eben hier. Und hier seht ihr jetzt eben, dass wir, das ist jeweils immer die Version der Prüfung, zusammen mit der jeweiligen Sprache, die ganzen Übersetzungsobjekte haben. Ne? Und hier seht ihr schon, hier ist offensichtlich irgendeine Änderung durchpropagiert worden. Die sind jetzt irgendwie alle vier Tage alt. Wenn ihr hier unten mal guckt, ne? Also ich habe ja Seite 1 bis 5, das ist doch eine signifikante Anzahl an Omega-T-Projekten, die hier drin liegen, die jeweils immer quasi für ein Material für die jeweilige Zielsprache die entsprechenden Inhalte enthalten. Wenn wir mal in eins von diesen Projekten reingucken möchten, dann können wir ja mal zum Beispiel dieses hier öffnen. Das sind jetzt die Lernmaterialien für die LPIC-Prüfung 101. da seht ihr hier schon, das ist eine recht große Menge an Dateien. Und boah, wir haben eine Änderung. Guckt euch das mal an. Hier wurde da etwas geändert? Nee, wurde nicht geändert. Schade. Aber ihr seht im Prinzip jetzt hier diesen Text. Und jetzt kann man hier quasi durchgucken zwischen den einzelnen Segmenten. Und das ist quasi jetzt genau die Arbeit, die man als Übersetzer hätte. Wenn hier jetzt was drin geändert wäre, würde das hier unten eben fett markiert werden. Man würde dann hier drüben auch sehen, haben wir Segmente, die so ähnlich sind, um die gegebenenfalls sich rauszugucken. Und am Ende arbeitet man sich dann durch diese komplette Liste an Dateien hier, so lange, bis man eben, ne, in dem Fall jetzt, dafür sind es 2700 Segmente, also Sätze, bis man die alle durchgewühlt hat. Und so ein Ding haben wir halt für jede Sprache mit dem jeweiligen Translation Memory drin. Und so werden diese ganzen Seiten dann übersetzt. Und am Ende haben wir dann eben sehr viele Einzeldateien, die dann eben in diesem Upstream-Repository für jede Sprache wieder zusammengesammelt werden. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir hier mal, ich passe mal den URL an, auf die 101 gucken. Dann seht ihr hier eben, es gibt eine gewisse Verzeichnisstruktur, aber hier unten seht ihr bereits diese ganzen Sprachdateien eben für die unterschiedlichen Zielsprachen, die wir hier mit drin haben. Und diese ganzen Projekte, die hängen dann eben hier unten in dem LM Web Content Repository mit drin und damit bauen wir dann eben entsprechend mit einem Docker-File. Ne, ihr seht, das ist ein bisschen ordentlicher, ich habe hier Versionsnamen mit drin, aber das ist im Prinzip genau das, was ich gerade gemacht habe. Ne? Das Ganze wird gebaut, die Pipeline haben wir dafür auch, diese GitLab YAML. Ihr seht, die ist hier ein kleines bisschen umfassender, weil wir hier eben nicht nur das Repository bauen, sondern wir laden das auch noch auf eine Registrierung hoch, also quasi einen Server, den wir haben. Und wenn es dann da ist, dann loggt man sich hier, also das macht quasi auch GitLab für uns, loggt sich auf den Server ein, lädt die neueste Version runter und startet die mit Docker Compose. Wenn man sich das einmal angucken möchte, dann seht ihr, wenn wir uns hier mal so eine Pipeline angucken, dass ich eben hier eine Pipeline habe mit dieser ID. Und jetzt seht ihr, in dem Fall hat die quasi zwei Stages. Hier vorne ein Build-Stage, ne, da habe ich gestern Abend noch eine Änderung dran vorgenommen. Wenn ich das anklicke, dann seht ihr eben hier, ne, wieder den kompletten Weg, wie das Ganze zusammengebaut wurde. Und am Ende kann ich jetzt hier quasi, wenn ich diesen Knopf anklicke, damit löse ich diesen zweiten Job aus und der deployt das Ganze wirklich. Und ich hoffe, wir haben gleich noch Fragen. Es kann sein, dass ich gleich schnell weg muss. Ich habe ja jetzt mal drauf geklickt. Und jetzt müsste da quasi losgehen, sich auf dem echten learninglpi.org-Server einloggen und das, was ich da gestern fabriziert habe, ausführen. Sitzen verdächtig viele LPIler hier im Publikum, da muss ich, hoffentlich geht das gut jetzt. Genau, und dann haben wir quasi, so, ne, jetzt seht ihr hier unten, der zieht sich das Repository noch einmal und dann müssten wir gleich aber das Ganze wieder online haben. Ich überlege gerade, das Omega-T haben wir uns angeguckt dafür. Sind hier jetzt sonst noch irgendwelche Dinge drin, die für uns wichtig sind? Ich glaube, erstmal für das Projekt an sich, wie die Dateien aussehen, wie wir die zusammensetzen, das habt ihr, glaube ich, gesehen, oder? Frage?
Es würde ja naheliegen, dass Git gleich auch sozusagen den Workflow für die Benutzer einzubinden. Also ich habe einen Fehler gefunden oder ich finde, das ist hier schlecht beschrieben. Habt ihr das mal überlegt?
Ja, das ist im Wesentlichen eine Frage, wie sehr wir diese ganzen Repositories aufmachen wollen dafür. Und dadurch, dass wir eben ja im Prinzip diejenigen sein möchten, die eben diese ganzen Änderungen bei uns auch wieder auf der Website haben, haben wir uns dagegen entschieden, diese ASCII-Doc-Dateien komplett öffentlich zu machen. Was wir halt müssten, wenn wir die Repositories aufmachen würden.
Ach so,
also im Moment ist es quasi so, du schickst eine E-Mail, die kommt bei uns in Helpdesk rein und die wird dann quasi an die jeweiligen Übersetzer oder an die jeweiligen Autoren propagiert.
Weil man ja hier quasi alles hätte und sagen kann, an dieser Stelle fehlt das Komma.
Ja.
Und also im besten Fall kann man gleich einen fertigen Patch schicken. Man muss nur
Genau, das wäre was, was wir tatsächlich, wenn wir das in der Form machen würden, das haben wir tatsächlich auch mal überlegt gehabt, direkt in die Website mit einzubauen, dass du quasi auf der Website was markieren kannst und dann eben im Zweifelsfall ein Formular geöffnet wird, wo dann eben für uns eine Referenz drin ist, mit der wir das wieder wiederherstellen könnten. Ja, das war eine Überlegung, das ist aber dann einfach aus Ressourcengründen, sind wir da bisher nicht zugekommen, sowas zu bauen. Aber das Ganze quasi fein granular meldbar zu machen, das ist tatsächlich was, was wir auf dem Radar haben. So, jetzt einmal ganz kurz gucken. Er ist hier unten. So, die Pipeline ist fertig, ist succeeded. Und Moment, jetzt gucken wir einmal. Und, na, wenn man es richtig schreibt, vor Aufregung. Ich klicke einmal beherzt auf Reload und Es funktioniert noch. Gut, wir haben es nicht zerstört. Ja, so. Genau. Sorry, Nils, fürs Unterbrechen. Die Pipeline war fertig, da musste ich einmal ganz kurz gucken.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich fragen wollte. Vor lauter Aufregung.
Vor lauter Aufregung. Und nein, wenn es dir wieder einfällt, sagst du mir Bescheid. So, jetzt haben wir also gesehen, wir haben das Ganze ins Internet gebracht und das Ganze läuft dort. Und jetzt schulde ich euch ja quasi noch eine letzte Sache, nämlich das PDF-Format. Jetzt haben wir so viel über Web geredet, ich habe noch gar keine PDF-Datei daraus gemacht. Ihr erinnert euch ja, mit ASCII-Doktor PDF war das vergleichsweise leicht, das hinzubekommen. Und, irgendwo habe ich das auch vorbereitet. Genau, wir haben nämlich tatsächlich den ASCII-Doktor PDF bei uns auch so weit gebaut mit einem eigenen Theme, dass wir das quasi LPE-mäßig stylen können. Das macht dieses Skript, was ich mal irgendwann verbrochen habe. Und wo ist der wichtige Teil? Hier ist der wichtige Teil. Hier seht ihr, wir rufen quasi den ASCII-Doktor PDF auf. Da binden wir dann eben unsere Schriften ein, da binden wir unser Theme ein, das eben sagt, in welcher Farbe, an welcher Position soll was wie sein. Da ist noch ein bisschen Skript-Fu drumherum. Wofür der wichtig ist, zeige ich euch gleich. Erstmal würde ich dieses Skript einfach so ausführen, dass quasi einfach genau dieser ASCII-Doc-Befehl sozusagen da am Ende irgendwie rausgerendert wird. Das Ganze läuft, das ist jetzt aber erstmal für die Funktion nicht weiter von Belang, in einem kleinen eigenen Docker-Image, weil wir damit eben die ASCII-Doc-Version mit noch so ein bisschen Syntax-Highlighting und Zeug zusammenbekommen. Und ich würde das Ganze tatsächlich mit euch einmal ausführen. Und zwar, jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, in welchem Verzeichnis. Nehmen wir doch mal, nehmen wir dieses hier? Nee, Sekunde. Dann nehmen wir einmal das hier. So, das ist quasi jetzt hier die Version 101, ne, von unseren echten Lernmaterialien, dass es auch ein bisschen was zu sehen gibt. Und dann starte ich hier drin einmal. Hat sich jetzt so leicht gesagt, ne? Dann machen wir die englische Version davon. So, und jetzt seht ihr, oh Moment, das wollte ich euch noch gar nicht zeigen. Jetzt war ich fast zu schnell, ich wollte das doch erstmal so machen. Und jetzt erstellt er mir quasi einfach eine PDF-Datei aus diesen ganzen Repositories. Und wenn wir uns die gleich einmal angucken, es kann sich nur um Sekunden handeln, ne? Also das braucht jetzt ein bisschen, weil es sind halt auch einfach viele Dateien, die da halt irgendwie reinkommen. Und wenn wir jetzt einmal gucken, dann haben wir unter tmpout müssten wir diese Datei haben. Und ihr seht, ne, hier vorne auch schön mit dem Cover mit drin, ist das jetzt quasi so in dem LPE-Design, wie das Ganze da rausfällt. Ne? Schön mit unserem Logo mit drin, unten Lizenzinformationen. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es generiert wird. Und was wir eben mit diesem Skript noch machen können, warum ich das eben einmal etwas überhastet wieder abgebrochen habe, wir haben noch die Möglichkeit, diese PDF-Dateien zu branden. Und dafür haben wir für eine ganze Reihe von LPI-Partnern hier Unterverzeichnisse. Und ich habe einfach mal eins für die Chemnitzer Linux-Tage heute gemacht. Das heißt, angenommen, die Chemnitzer Linux-Tage wären LPI-Partner von uns, dann könnte man zum Beispiel sagen, wir packen da so eine Datei rein mit dem Namen und der Website und ich habe auch noch das Logo von dem ganzen Event runtergeladen. Und jetzt könnte ich eben beim Rendering von der PDF-Datei sagen, ich hätte das Logo gern mit drin. Wenn wir das nochmal ausprobieren, dann komme ich jetzt dazu und deshalb dieses Skript. Ne? Ich kann jetzt hier quasi mit minus P sagen, ich will das für einen Partner haben, in dem Falle für den. Ich kann auch sagen, ich will es für alle Partner haben. Dann müssten wir uns nach dem nächsten Talk wieder treffen und gucken, wie weit es gerendert hat. Wenn ich jetzt aber einmal für diesen einen Partner mache, das können wir uns zeitlich, glaube ich, noch leisten. Dann müssten wir gleich auch wieder eine PDF-Datei bekommen. Wenn es gleich fertig ist und mit ein bisschen Glück, ist die dann für dieses Event gebrandet. So, ihr seht, Datei ist da. Dann gucken wir einmal nach tmpout in die CLT-Datei. Ihr seht, die erste Seite sieht noch aus wie immer. Das Inhaltsverzeichnis auch. Aber jetzt ist da oben eben das Logo mit drin. Ne? Und hier unten steht jetzt auch entsprechend Licensed for Chemnitzer Linux-Tage. Das ist quasi ein Weg, wie wir das Ganze jetzt für zig Partner einfach branden können. Aber es kommt immer noch aus denselben Quellen. Und das ist eben eine ziemliche Flexibilität, die wir uns aus diesen ganzen Tools zusammengebaut haben, um damit eben solche Inhalte in all diese Formate zu bringen. Und das ist jetzt eben tatsächlich was, auch wenn man Trainingsanbieter ist, das kann man auf den Drucker schmeißen, abheften und den Teilnehmenden ausgeben. Oder wenn man Lehrer ist, druckt man eben das Ganze vielleicht nur so weit aus, dass die Aufgaben drin sind. Die Seiten mit der Lösung behält man erstmal noch bei sich, aus offensichtlichen Gründen, und hofft, dass niemand rausfindet, wo das Ganze herkommt, weil das steht ja doch im Internet. Jo, das sind also die wesentlichen Dinge, mit denen wir das Ganze hier zusammensetzen. Das sind jetzt quasi noch einmal die Tools in der Übersicht. ASCII.doc, Git, OmegaT, Hugo, Docker, die GitLab CI. Wir haben noch eine Handvoll weiterer Tools, die ich jetzt nicht angesprochen habe, weil sie nicht maßgeblich dafür sind, wie die Inhalte dort rauskommen. Wenn wir das Ganze draußen laufen lassen, ist dann auch ein Load Balancer vorher, nutzen wir Traffic. Wir haben eine Container-Registrierung, wo wir die Docker-Images reinpacken, das ist Harbor. Das ganze Zeug läuft auf einer Proxmox-Infrastruktur. Wir haben noch ein bisschen Ansible, um die VMs da drauf zu kriegen. Debian ist unser Basissystem. Aber das sind jetzt alles Sachen, das ist out of scope für die Frage, wie kriege ich meine Inhalte von A nach B. Das ist nur, wenn ihr noch ein bisschen Inspiration braucht bei dem einen oder anderen Tool, was für uns funktioniert. Formulieren wir das mal so. Jo, und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wenn ihr Lust habt, euch das nochmal im Detail anzugucken, wir freuen uns riesig über Mitwirkende. Wir haben mehrere Materialien, an denen wir gerade arbeiten. Es wird im Laufe dieses Jahres eine neue Version von LPIC 2 geben, die Version 5.0. Das nehmen wir als Anlass dafür, auch Lernmaterialien anzugehen. Das heißt, falls jemand von euch Lust hat, Lektionen zu schreiben, Lektionen zu lektorieren, Lektionen zu übersetzen, wir freuen uns tierisch über jeden Beitrag dazu. Wir haben auch passende Onboarding-Dokumente, das seht ihr hier. Also wir haben ja so einen Translation-Guide, wo wir das drin erklären. Wir haben einen Style-Guide, wo die ganzen wichtigen Sachen mit drin sind. Wir haben also wirklich unser Bestes getan, das möglichst leicht zu machen, da reinzukommen. Wo wir uns natürlich auch immer freuen, sind Übersetzungen. Und vor allem, falls es irgendjemand von euch hinbekommen hat, Sprachen, die von rechts nach links laufen, mit Omega-T zu übersetzen, das macht uns richtig Ärger. Wir haben mehrere Ansätze genommen. Mit Farsi sind wir tatsächlich auch so mittelweit gekommen, aber nicht so weit, dass man das quasi hinkriegt. Es ist nämlich unfassbar gemein, weil auf einmal fließt nämlich quasi die Sprache von rechts nach links und da drin sind Listings, die laufen von links nach rechts. So, und das muss ein lösbares Problem sein, da bin ich mir sicher, nur diese Lösung hat sich uns noch nicht erschlossen. Falls ihr also sagt, hey, wie das geht, weiß ich, damit könnt ihr Held des Tages werden, vielleicht sogar der Woche. Also überlegt euch, wenn ihr da eine Lösung habt, entweder mich anzusprechen, ich bin ja noch ein bisschen hier, oder eine E-Mail zu schreiben, dann am besten direkt an den Markus, mwirtz@lpi.org. Da würden wir uns riesig freuen. Ansonsten guckt euch mal auf learninglpi.org um, wie das Ganze so aussieht. Jetzt wisst ihr jedenfalls, wie es in die Welt kommt. Und damit sind wir beim letzten großen Fragenblock. Jo!
Vielleicht erstmal einen Applaus, oder? Ja.
Was ist denn die Mindestvoraussetzung für Inhalte, die reinkommen sollen, also irgendwelche Tools oder wie auch immer, was sind da Voraussetzungen, dass es Inhalt werden darf?
Du meinst, was quasi in den Lektionen besprochen wird, inhaltlich?
Genau, also welche Distribution oder welche Bestandteile von Distributionen oder anderen Tools?
Das Ganze richtet sich im Prinzip nach den Lernzielen, die wir für unsere Prüfung haben. Wenn wir jetzt also zum Beispiel mal hier in die LPIC 1 Lernziele reingucken, das ist jetzt quasi das, was man letztlich braucht, um die Prüfung zu bestehen. Und genau danach sind auch die Lernziele gegliedert. Das heißt, das ist jetzt eben die Prüfung 101. Und dann haben wir quasi für jeden dieser Punkte, der hier drin ist, gibt es, je nachdem wie umfangreich der Punkt ist, eine oder zwei Lektionen. Wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, welche Distros haben wir, dann sehen wir hier, wir haben eben einmal Debian-basierte und RPM-basierte. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Debian-basierte klicke, dann hast du hier unten im Prinzip auch wirklich eine Liste, was ist in diesen Lektionen quasi zu besprechen. Das ist quasi tatsächlich das, was dafür maßgeblich ist. Für LPIC 2 ist es so, das ist ja eins von den beiden, was jetzt dieses Jahr ansteht. Das ist noch die alte Version, aber wenn man weiß wie, kann man sich hier die Lernziele für die neue Version draus basteln. Da wird sich auch, glaube ich, nicht mehr so schrecklich viel dran ändern. Das ist quasi tatsächlich die Version, was wird da drin am Ende gefragt werden. Und dann gibt es jetzt zum Beispiel so einen Punkt, System D, Security zum Beispiel. Und dann sind hier eben sehr genau die jeweiligen Optionen aufgelistet, die man eben in System D Units nutzen kann und die in dieser Unit besprochen werden sollen.
Nur ein kurzer Hinweis. Ich habe gesehen, du hast Harbor genutzt als Container-Registry. Ja. GitLab hat mittlerweile seit längerem schon eine eigene.
Das wissen wir, die benutzen wir bewusst nicht.
Bewusst nicht, okay. Warum? Ja.
Nicht unbedingt, weil die uns so sehr missfallen hat. Das hat in dem Fall tatsächlich netzwerktechnische Gründe, dass wir dieses ganze Zeug in zwei verschiedenen Kolos haben und das gerne einfach auf der einen Seite halten wollten. Okay. Dass jetzt der beste Punkt war, dafür sei dahingestellt. Aber die Idee war eigentlich, dass wir tatsächlich unsere Container-Infrastruktur weitestgehend losgelöst von GitLab betreiben und das nicht integrieren wollten, einfach um ein bisschen mehr Flexibilität auf beiden Seiten zu haben. Das okay. ist der wesentliche Grund.
Jetzt meine Frage, wenn bei deinem Deployment gerade was schiefgegangen wäre,
ja.
hast du ja gesagt, du kannst dank Docker
ja.
ein altes Image blitzschnell zurück
korrekt. Spielen. Das ist bei uns nur so semi-toll gelöst. Ich kann dir aber gerne zeigen, wie. Wir loggen uns mal auf der echten Kiste ein. Und wenn ich jetzt hier Docker Image LS mache, dann siehst du, dass wir hier quasi noch die letzte Version von gestern liegen haben. Die hat im Moment keinen Tag, also wir arbeiten nur auf Latest, wir versionieren das nicht. Aber wenn das jetzt ein Problem gewesen wäre, dann hätte ich quasi dieses, also dieser Webserver mit allem, was drauf liegt, der ist noch hier. Ne? Also ich könnte jetzt zum Beispiel irgendwie sagen, Docker Tag, ich würde den gerne wieder benennen, nehmen wir den hier mal so Recovery. Ne, jetzt habe ich dem quasi einen Namen gegeben und dann Docker Image LS. Ne, jetzt sehen wir, jetzt heißt der Recovery. Dann könnte ich hier eben in dieser Datei Learning hier unten aus dem Latest Recovery machen und wenn ich dann quasi einfach einmal systemctl restart docker compose at learning mache, ist die alte Version wieder da und Markus haut mich, weil ich seinen Fix von vorgestern rückgängig gemacht habe. Deshalb mache ich das jetzt nicht. Aber das wäre quasi der Weg, wie wir so eine Recovery machen könnten. Eleganter wäre es natürlich, wenn wir irgendwie Versionstags oder sowas da drin nutzen würden. Aber das haben wir im Moment, ja. Nicht, weil für unsere Zwecke das Ganze reicht. Das wäre sicherlich anders, wenn wir da jetzt noch irgendwelche Staging-Umgebungen hätten oder ähnliches.
Ja, für uns im API hat ja Barrierefreiheit einen enorm hohen Stellenwert. An der Stelle übrigens vielen Dank für die Gebärdensprache. Und auch für die Übersetzerinnen finde ich ganz toll, sollte eigentlich überall so sein. Ja.
Für euch beide.
Und meine Frage, der ganze Workflow ist ja eigentlich, soweit ich es übersehen habe, komplett barrierefrei. Nur bei dem Omega-T bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe auf der Webseite auch nicht gefunden, kann man als blinder Mensch Omega-T benutzen? Und wenn nicht, gibt es eine Alternative dazu?
Das kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß ja schon, wie es für mich als sehender Mensch sich anfühlt, Omega-T zu nutzen. Insofern bezweifle ich, dass es besser wird, wenn man es nicht sehen kann. Ob es dafür eine bessere Alternative gibt, in dem Fall kann ich dir tatsächlich aus dem Stand nicht sagen. Die Frage hat sich bei uns bisher nicht ergeben. Da bin ich überfragt.
Ja, ich werde es mal mit dem Screenreader ausprobieren. Das würde mich wirklich interessieren.
Ja, genauso auch... Ohne Gewähr, dass es alles perfekt ist, aber wir haben zumindest auch in den Hugo-Themes eine ganze Reihe von ARIA-Labels mit drin. Also wir hoffen, dass die Sachen halbwegs zugänglich sind. Bei den PDF-Dateien, das haben wir uns tatsächlich nie näher angeguckt. Was wir gemacht haben für die Website, es gibt noch Tools, die quasi Farbkontraste ausrechnen. Den kannst du eine Website geben und dann hat die quasi Kennzahlen, sind die Kontraste zwischen Links und anderen Elementen über bestimmten Schwellwerten. Das haben wir darauf angewendet. Und das ist aber noch nicht upstream. Wir haben eine Beta-Version, wo man zum einen die Schriftgröße noch verändern kann und wo es auch einen Dark Mode gibt. Das ist aber beides noch nicht live. Aber das kommt.
Prima, danke.
Naja, und wenn ihr jetzt noch EPUB 3 dazu nehmt, da gibt es ja zusätzliche Erweiterungen für die Barrierefreiheit.
Exakt, genau. Sobald wir EPUB da drin haben, ist das dann sehr viel leichter nochmal zu nutzen. Gerade auch, was die Navigation zwischen den ganzen Dingen angeht. Ich meine, so eine PDF-Datei jetzt für LPG 1 hat, glaube ich, irgendwie 450 Seiten oder so. Also das blättert man jetzt nicht mal eben so durch und findet hier sicher irgendwas.
Okay, eine letzte Frage.
Wir können auch noch zwei nehmen, wenn ihr euch beeilt.
Das PDF, wer baut das? Ist das direkt in ASCII-Doc eingebaut oder benutzt ihr da FO? Oder?
Nee, das macht ASCII-Doc.PDF.
Achso, die machen das eingebaut?
Ja, es gibt ASCII-Doctor, dem kannst du als Ausgabeformat sagen, was willst du haben. Und da kann standardmäßig, glaube ich, also HTML kann er, dann gibt es den als ASCII-Doctor-PDF, der macht dir PDF-Dateien. Und du kannst auch ein EPUB-Backend angeben. Und wenn wir uns das einmal angucken, dann... Moment, das war in dem Renderer, den hatte ich irgendwo offen.
Ich dachte, der würde es mit irgendwelchen Plugins machen oder so.
Nee, das ist total straightforward. Warte kurz, irgendwo habe ich das. Wenn man seine Pfade wüsste, da haben wir einen PDF-Renderer. Ne, also wir rufen hier tatsächlich ASCII-Doctor-PDF auf und dann sagen wir dem, was er rendern soll und dann tut er das. Und dann gibt es da halt eine Theme-Datei, die liegt hier. Und da trägst du halt ein, welche Schriften willst du haben, wo ist was. Ne, und dann nutzt er das. Und da haben wir halt jetzt zum Beispiel den Noto Sans. Das ist, glaube ich, gar nicht exakt die LPI-Hausschrift, sondern sie sieht fast genauso aus. Hat aber den Grund, dass wir darin einen kompletten Zeichensatz für asiatische Sprachen haben. Mhm. Weil wir ja zum Beispiel Vietnamesisch und Japanisch haben. Und deshalb haben wir uns da explizit einen Schriftsatz ausgesucht, wo wir eben mit einem Schriftsatz wirklich auch alle Zeichen kriegen, die wir brauchen. Das sind dann so Dinge, die lernt man erst, wenn man es veröffentlichen möchte. Und muss die dann sehr kurzfristig reparieren.
Habt ihr jemals mal Alternativen auch für die gesamte Pipeline euch überlegt? Also was mir zum Beispiel sofort in Sinn käme, wäre Sphinx. Mhm.
Wir hatten uns mal einen kommerziellen PDF-Renderer angeguckt, der hieß, boah, wie hieß der?
Ich rede jetzt vom kompletten Workflow, ja. Alles.
Ja, nee, tatsächlich nicht. Wir haben, das war ein Workflow, also der Markus kannte den schon aus einer vorherigen Tätigkeit, den er gemacht hat. Also er hatte sehr gute Erfahrungen mit diesem Workflow gemacht, von denen haben wir auch sehr profitiert. Wir haben am Anfang so ein bisschen überlegt, Markdown oder ASCII-Doc, also für uns war klar, wir wollen es in Git haben, wir wollen es versionieren können. Wir haben uns dann einfach aufgrund der Tool-Umgebung für ASCII-Doc entschieden, eben, ne, weil ASCII-Doc.pdf, das ist so viel einfacher, als das jetzt irgendwie mit mehreren Pre-Processing umzubauen. Das war für uns einfach die Lösung, die ja nach relativ kurzem Diskutieren und Ausprobieren sehr schmerzfrei lief. Und das heißt nicht, dass es die einzige Lösung ist, aber für uns funktioniert sie sehr gut. Deshalb würde ich sie empfehlen, deshalb wollte ich sie euch gerne heute vorstellen.
Ja, danke sehr.
Letzte Chance. Niemand? Dann habt vielen Dank, dass ihr das jetzt tatsächlich 1,5 Stunden mit mir ausgehalten habt. Noch einen schönen restlichen Tag auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Und falls ihr mitmachen wollt bei learninglpi.org, ihr wisst, wie ihr zu finden seid.